Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Danke, danke, danke für das überwiegend positive Feedback auf die letzten Folgen. Das freut uns sehr. Und sportlich macht es ja auch brutal viel Spaß. Och, war das ein geiler Sonntag, oder? Wir haben das doch alle genossen, dieses Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Das war Balsam für die schwarz-gelbe Fußballseele. Tja, hat's der Meier überhaupt mitbekommen in seinem Urlaub? Der ist immer noch im Urlaub. Ich würde ihn am liebsten mal ausrufen lassen.
Moin Jens, ja, ich bin immer noch an der Ostsee. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, ich habe es wettertechnisch hier auch echt super erwischt. Zumindest wenn ich sehe, was da am Sonntag in Dresden runterkam. Puh, ja klar, geregnet hat es ja auch, aber echt nur in ganz leichter Schauer. Nichts im Vergleich zu dem, was in Dresden war. Andererseits habe ich natürlich auch ganz schön was verpasst, oder? Nachtlauf am Freitag, Purple Disco Machine Samstag und Dynamo dann Sonntagabend. Das wäre mein persönlicher Stadtfest-Triathlon gewesen. Passt eben doch selten alles zusammen. Was aber gut zusammenpasst, ist Schwarz-Gelb und Musik, ne? Wo man wieder fast bei Purple Disco Machine wären. Der Tino Piontek ist ja bekennender Dynamo-Fan. Und bei der Gelegenheit soll ich dir sagen, was mein Lieblings-Dynamo-Lied ist. Also mein Lieblings-Fangesang. Soll ich mal anstimmen? Ich hatte einen Traum und dieser Traum war wundervoll. Europacup. Es war ein Auswärtsspiel in Amsterdam und so weiter. Du kennst das auch, ne? Und das wurde am Sonntag gesungen. Habe ich natürlich hier mitbekommen, ne? Ich habe ja das Spiel im Live-Ticker verfolgt, habe dann mir die Highlights angesehen und habe natürlich auch deine Zusammenfassung gehört und habe mitbekommen, dass die Stimmung zu Recht echt ausgelassen war, um es mit deinen Worten zu sagen, nach einem bockstarken Spiel. Und ja, zu erwarten war das vielleicht nicht. Andererseits scheint mir dieser Mannschaft alles zuzutrauen zu sein. Also das war doch sehr reif. Und was mir besonders gut gefallen hat, waren die Statements danach, die hier zu lesen waren. Dass die Spieler doch recht demütig, diese Pokalsensation, das kann man glaube ich schon so sagen, wenn ein Drittligist einen ambitionierten Zweitligisten ausschaltet, dass sie diese Pokalsensation doch recht demütig hingenommen haben. Fand ich echt gut und macht Hoffnung auf die nächsten Wochen. Ne? Und wie hast du gesagt, nach dem Pokal ist vor dem Derby. Da bin ich gespannt, was am Freitag im Schacht passiert. Gespannt bin ich auch, was mit Tom Zimmerschied wird, wobei da ist ja die ganz große Spannung raus. Ne? Er wird ja jetzt, wenn ich das alles so richtig hier aus der Ferne verfolge, doch nach Elversberg wechseln. Wobei ich dir ganz klar sage, ich bin mir ziemlich sicher, dass Dynamo da seit einigen Wochen auf eine Lösung hinarbeitet. Also mit Lösung meine ich, wer Tom Zimmerschied dann in Dresden nachfolgen sollte und könnte. Und seit dem Sieg Sonntagabend im DFB-Pokal hat ja Dynamo auch das nötige Kleingeld. Insofern bin ich auch an dieser Front sehr, sehr zuversichtlich. Und wo wir gerade bei Zuversicht und Optimismus sind, richtig, Robin Meissner hat wieder getroffen. Jetzt meine Frage an dich, zählen Pokaltore auch mit in unserer Wette? Ich nehme ja an, da wirst du jetzt eingedenk einer drohenden Niederlage, wirst du jetzt sehr streng sein und wirst also sagen, nein, es zählen nur Ligatore. Na gut, dann soll es so sein. Dann hat eben der Robin Meissner jetzt ein Ligator und ein Pokaltor und wird da idealerweise am Freitag in Aue gleich weiterknipsen. Ich muss mir jetzt also so langsam mal einen Wetteinsatz überlegen. Ich versuche mal hier die letzten Urlaubstage zu nutzen und vielleicht komme ich auf eine gescheite Idee. Wünsche euch jetzt eine gute Runde und freue mich auf unser Wiedersehen dann nächste Woche. Ne? Und ja, mein Wunschgegner, da bin ich ganz ehrlich, entweder in richtigen Riesen, also Preisklasse Leverkusen, Dortmund, Bayern oder eben der RB, oder in wirklich schlagbaren Gegner, wobei ich da jetzt keinen Gegner nennen möchte, aber dass man Düsseldorf raushauen kann, ich glaube, da sind wir uns einig. Also das liegt schon eher im Bereich des Möglichen und so ein Gegner und von der Kragenweite wäre vielleicht für die zweite Runde auch nicht schlecht. In diesem Sinne orakeln wir noch ein bisschen und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Also nächste Woche ist Tino Meyer wieder zurück. Da diskutieren wir das nochmal mit den Pokalgegnern aus, mit den möglichen Pokalgegnern, denn alle fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aber dazu gleich mehr in der anstehenden Folge. Ganz kurz was zum Fahrplan. Wir haben heute auch wieder zwei Teile. Gleich sprechen wir mit Timotheus Eimert und mit Andreas Fritsch. Und dann im Nachgang gibt's den Live-Talk vom vergangenen Samstag mit Heiko Scholz und Robert Koch. Wir waren auf dem Dresdner Stadtfest unterwegs, haben mit den beiden gesprochen. Ich sag's nochmal dazu, das haben wir vor dem Pokalspiel gemacht. Aber es wird nicht nur um das Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf gehen, sondern auch um viele andere Dinge, um Heiko Scholz, um Robert Koch und natürlich um Dynamo Dresden. Das gibt's dann im zweiten Teil.
Werbung.
Zunächst mal Dankeschön an unseren Exklusivpartner, an Radeberger Pilsner. Denkt dran, dank Radeberger lohnt sich gerade das Wandern. Wandern für die Heimat. Wenn ihr gerne spazieren geht, wandert oder Radfahrt, verwandelt eure Kilometer durch die Outdoor Active App in bare Münze. Für jeden in ganz Sachsen gewanderten Kilometer, der in der App registriert ist, spendet nämlich Radeberger Pilsner 50 Cent. Und damit soll die Sanierung der Bergwachtstation Rathen unterstützt werden. Jetzt hinein in unsere Folge nach dem Pokaltriumph gegen Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr gut gelaunte Runde. Wir freuen uns sehr, endlich mal wieder bei uns zu Gast hier in der Podcast-Runde. Der stellvertretende Unterhaltungschef vom MDR, quasi der stellvertretende Stadionsprecher, darf man das so sagen, und ein absoluter Dynamo-Fan, ein Freund des Vereins, freuen uns sehr auf Andreas Fritsch. Andreas, guten Tag.
Schönen guten Tag, dynamische Grüße an alle, die das hören hier.
Die Vertretung vom Tino, der stellvertretende Tino, würde ich jetzt mal sagen. Timotheus Eimert ist auch heute wieder in der Leitung. Timo, guten Tag.
Guten Tag, ich tausche mal wieder ein N gegen ein M.
Ja, das ist schön, dass du dabei bist, dass du den Tino heute vertrittst. Schreibt für die Sächsische.de und die Sächsische Zeitung. Männer, so ein paar Stunden nach diesem tollen Pokalspiel vom Sonntagabend. Was für ein Pokalspiel, was für ein Abschluss dieses Stadtfestwochenendes. Eine der besten dynamischen Leistungen der letzten Jahre.
Absolut d'accord, absolut d'accord. Wann haben wir im Stadion das letzte Mal 5 Minuten lang Europapokal gesungen? Alle gemeinsam, alle in Gelb mit dieser Wahnsinnsstimmung. Ich schwebe immer noch auf Wolke 7,
ganz ehrlich. Ja, vor allen Dingen am Schluss, da dachte ich, jetzt geht's schon ein bisschen zu weit, oder? Als es noch kam, aber das, da haben sie sich, glaube ich, auch selbst ein bisschen auf die Schippe genommen. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.
Aber das musstest du ja machen nach dieser überragenden Leistung. Bin in so ein paar Tippspielrunden. Mhm. Ich habe nicht dran geglaubt, dass wir das ziehen. Ich habe die Düsseldorfer, die ja auch in der Saison gestartet sind, die nicht schlecht gestartet sind, stärker erwartet. Und die haben ja so herrlich enttäuscht. Und wir hatten diesen Sahnetag. Insofern auf nach Berlin.
Ja.
Oder zumindest in die zweite Runde.
Ich muss auch ehrlich zugestehen, ich hatte nicht so wirklich dran geglaubt. Ich habe so 25%. Das ist dann immer weniger geworden, nachdem sich ja fast alle Favoriten durchgesetzt haben. Und dann gestern zaubert da Dynamo Dresden eine Leistung auf den grünen Rasen. Das war nochmal, ja, ich würde mal sagen, anderthalb Zacken besser als das Heimspiel gegen Energie Cottbus, wo wir in der Vorwoche drüber geredet haben.
Absolut. Wir haben ja im Vorfeld über die Pokalauslosung geredet und waren ein bisschen frustriert, dass es Düsseldorf geworden ist, weil ambitionierter Zweitligist ebenfalls gestartet. Man hätte sich ja lieber einen Bundesligisten gewünscht, der wie den VfL Bochum, der eben noch nicht so richtig drin ist, der gerade frisch aus der Vorbereitung kommt. Aber Dynamo hat uns gelehrt, man sollte immer mit denen rechnen. Es war ein überragender Pokalabend. Man ist wirklich, jeder Fan ist gestern beseelt nach Hause gegangen. Es war wirklich ein überragendes Spiel.
Allein schon das Ganze drumherum, alle in Gelb, da waren wirklich alle in Gelb, im K-Block definitiv, aber auch die meisten anderen. Und dann hat der Regen irgendwie auch dazugehört. Also klar, unsere Pokalhelden, Tim Schreiber und Lukas Böder, die aus Saarbrücken gekommen sind, die lieben solche Pokalabende mit Regen. Wobei ich mit Lukas noch kurz danach gesprochen hatte und der sagte, naja, aber normal regnet es nicht immer in Saarbrücken. Also das war wahrscheinlich nur so, oder ist wahrscheinlich so ein Irrglaube, dass ihr glaubt, es regnet immer in Saarbrücken. Und für mich ist Saarbrücken ist gleich Regen. Regen. Also Regen, Regen, Regen. Auch von den Dynamo-Spielen. Und nun hat es gestern auch geregnet davor. Es hat ordentlich geschüttet. Aber irgendwie gehört es jetzt dazu, oder? Wir wünschen uns dann auch für die nächste Pokalrunde wieder Regen.
Von mir aus kann es regnen, von mir aus kann die Sonne scheinen, solange Dynamo die nächste Runde einzieht.
Ja. Du, ich hatte kurz Angst, dass wir, als ich so 15, 16 Uhr am Altmarkt stand und Milliarden sich unter den Arkaden tummelten, weil es ja wirklich schüttete wie aus Eimern. Ich hatte kurz Angst um das Spiel. Weil ich dachte, okay, einen Kilometer weiter, wie ist der Rad? Rasen, wie tief wird der sein? Nun haben wir einen besseren Rasen als Saarbrücken, auch das steht
fest. Wir haben eine Drainage.
Ich hatte kurz Angst, dass ich, fuck, was machen die hier nicht, dass die das Spiel verschieben müssen oder mit dem Hubschrauber den Rasen wieder föhnen oder was es in Dresden alles gab, geht ja jetzt gar nicht mehr. Aber, und so schlimm war der Regen ja auch gar nicht. Also ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, wir saßen ja eh im Trocknen, wir hatten ja das Glück, ein überdachtes Stadion zu haben, aber so schlimm hat es ja gar nicht geschüttet während des Spiels.
Genau, während des Spiels war es auf jeden Fall erträglich, aber davor und auch danach hat es nochmal ordentlich geschüttet. Also ich kenne einige, die nass, aber beseelt nach Hause gekommen sind und die das dann auch ja gerne zur Kenntnis genommen haben und gesagt haben, gehört halt einfach dazu.
Das macht es ja auch besonders, so einen Abend, in dem man dann eben noch so ein bisschen durchgefroren irgendwie, obwohl es jetzt warm war, so ein bisschen nass nach Hause kommt und dann eben von diesem großartigen Pokalabend erzählen kann. Und dann weiß man immer, okay, das ist ein Pokalabend, den verbinde ich eben auch immer mit Regen.
Alle die dabei waren, die wollen wiederkommen Ende Oktober, weil das war eine Top-Leistung. Und ja, Thomas Stamm, muss man mal sagen, hat seine Mannschaft auf den Punkt richtig gut eingestellt. Denn sie haben ja von der ersten Sekunde an richtig gut performt. Also in der ersten Halbzeit, Männer, hatte ich ja manchmal das Gefühl, ganz kurz mal, wer ist jetzt hier Zweitligist, wer ist Drittligist? Dynamo deutlich mehr Ballbesitz, Dynamo deutlich mehr Torschüsse. Die erste Halbzeit, da musst du fast sagen, da war das 1:0 zu wenig.
Absolut korrekt. Thomas Stamm hat es ja vorher gesagt, wir werden einen sehr guten Tag brauchen. Den hatten sie von der ersten Sekunde an. Mhm. Und was da alleine in den ersten 10 Minuten schon aufs Tor kam, da denkst du ja, boah, hoffentlich rächt sich das nicht. Das war meine große Sorge. Meißner, der in der zweiten Halbzeit überragend gespielt hat, war ein bisschen glücklos am Anfang. Da war ja einiges, was wir da alle auf dem Fuß hatten, was nicht reinging von Böder. Aber du hattest die ganze Zeit das Gefühl, die wollten erste Liga spielen? Was? Diese Truppe? Die haben ja dann umgestellt auf Dreierkette schnell. Da wurde es für Düsseldorf ein bisschen besser. Aber die ganze erste Halbzeit, das war ein Trainingsspiel. Unfassbar eigentlich. Und in der PK, Daniel Thun hat es ja auch wirklich dann ehrlich zugegeben, hat mir sehr imponiert, seinen Auftritt, wie er ehrlich seine Truppe kritisierte und uns loben musste und auch zurecht loben musste. Das war wirklich ein Sahnespiel vom Allerfeinsten. Ich dachte, ich bin im falschen Film.
Er hat ja auch bei den Kollegen gesagt, wir standen im Regen. Und das muss man wirklich sagen. Über den Beginn der zweiten Halbzeit reden wir dann noch später. Aber die waren ja wirklich komplett mit dem falschen Fuß auf dem Rasen. Man hatte wirklich den Eindruck, Mensch, wussten die nicht, was auf die zukommt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Daniel Thun gesagt hat, das wird hier ein lockeres Trainingsspiel. Denn er wusste es ja selbst aus eigener Erfahrung. Er hat ja damals mit dem HSV hier in Dresden verloren und hat schon mal so eine Erfahrung gemacht gehabt.
Ich denke, Düsseldorf war etwas überrascht von der Atmosphäre, aber auch von der Wucht, mit der Dynamo in dieses Spiel gestartet ist. Also im Mittelfeld, das hat mir sehr imponiert, wie überlegen Dynamo im Mittelfeld gespielt hat, wie Toni Menzel und Niklas Hauptmann da die Bälle gewonnen haben mit Vinko Sabina zusammen. Düsseldorf hat ja kaum Luft zum Atmen gehabt. Sobald der Ball ins Mittelfeld auf Höhe Mittelkreis gespielt worden ist, da waren dann schon wieder 3-4 Dynamos um einen Düsseldorfer rum. Und so hat man die Bälle erobert, ist immer wieder schnell auf die Abwehrkette zugelaufen, der Düsseldorfer. Das war beeindruckend. Und ich glaube, davon hat sich Düsseldorf in der ersten Halbzeit sehr, sehr beeindrucken lassen.
Was ich bezeichnend fand, Fritschi, war, die hatten teilweise so eine Art Befreiungsschläge. Das kennst du eigentlich sonst von Underdogs, dass die einfach mal den Ball rausschlagen dann. So Mitte der ersten Halbzeit gab es ein paar Phasen, wo Dynamo so ein richtiges Powerplay aufgefahren hat und wo Düsseldorf dann einfach zufrieden war, wenn sie den Ball mal raus hatten aus der umkämpften Zone, aus dieser Zone um den Strafraum herum. Und ich dachte, Kinder, ihr seid doch hier der Favorit.
Die haben ja ein paar Meter dann zurückgedreht, ne? So ab der 30., 35. Minute haben sie gesagt, okay, wir müssen Kräfte schonen, das geht noch eine Weile. Aber Timo hat's gesagt, das Mittelfeld, Johannessen, Sobotka, Tanaka, das sind ja richtig gute Leute. Die waren gestern auf dem Platz, aber nicht wirklich anwesend.
Verrückt. Und dann verrückt auch, na klar, Christoph da Ferner gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Man muss wirklich sagen, er hat vor dem Spiel, nach dem Spiel nur lobende Worte gefunden für die Mannschaft, auch für das Ganze drumherum. Fand ich toll. Er musste aber eigentlich irgendwie treffen. 17 Mal hat er für Düsseldorf gespielt in der Rückrunde, kein Tor.
Nicht mal in den Ansatz eines Tors hat er geschafft in Düsseldorf. Ja, was eine Geschichte.
Ja, und jetzt macht er das Ding. Der Torhüter natürlich eine Aktie auch mit dran.
Obwohl ich sagen muss, was soll der Torhüter da machen? Das ist auch ein bisschen Pech dabei. Er kriegt das Ding an den Pfosten, dann steht er halt, kriegt es an die linke Hand. Glück für Dynamo, Pech für Düsseldorf. Das gehört dann eben auch zu so einem Pokalabend mit dazu.
Sind das solche Geschichten, die der Fußball schreibt? Also, dass nur ausgerechnet da Ferner trifft?
Absolut, denke ich. Also über solche Geschichten reden wir immer wieder im Fußball. Und ich glaube, Christoph der Ferner war auch ein bisschen, auch wenn das nie selber zugeben würde, war klar, war der ein bisschen auch motiviert. Also extra motiviert als noch, wenn es jetzt gegen irgendeine andere Mannschaft gegangen wäre. Aber er wollte natürlich auch den Düsseldorfern zeigen, ich kann doch was.
Daniel Kühn hat ja nur positiv auch danach noch über ihn geredet.
Ich glaube, dafür, wenn Sie ihn fragen, hatte eine gute Zeit bei uns. Es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Am Ende im Ergebnis, dass wir vielleicht die Liga verlassen, als sein Teil dazu beigetragen, dass wir in der Rückrunde eine fantastische Rückrunde gespielt haben, außergewöhnliche Leistung gezeigt haben. Gemessen werden Stürmer häufig an Toren, habe ich bei ihm nicht. Er hat unfassbar viel für die Mannschaft gearbeitet und am Ende des Tages sind wir, glaube ich, gut auseinandergegangen und habe ihm auf seinem Weg alles Gute gewünscht, speziell für heute natürlich nicht.
Da war viel Respekt auf beiden Seiten vorhanden.
Und das war eben ein richtiger Torjäger, ne? Der flippert da ja rein. Pfosten, Kastenmeier, ich sehe es auch so, dass der Torwart da wenig Chancen hatte, das Ding zu halten, weil er ja wirklich wie so ein Flipperball da reindonnerte. Aber es war ja eine von vielen Chancen. Und dass er den so macht, aus diesem ja doch recht spitzen Winkel, Respekt und Chapeau. Ich war ja jemand, der auch bei Pippo Heise und auch bei der Ferner gedacht hat, ist das die richtige Rückholaktion? Wir haben uns, Jens, auch Telefonat mal drüber unterhalten. Und bei beiden musst du ja sagen, Bombenverstärkung bislang.
Bis zum aktuellen Zeitpunkt trifft das auf jeden Fall zu. Und Christoph der Ferner ist dann zum Man of the Match gewählt worden. Ja, da hätte man gestern sicherlich auch noch 9 oder 10 andere Dynamos finden können. Aber er ist es dann auch irgendwie zurecht geworden. Oder weil die Geschichte natürlich auch gepasst hat.
Ich hätte mehr gewollt. Ne? Also ich hätte Schreiber, der mit einem blütenweißen Trikot in die Halbzeitpause geht. Habt ihr euch das angeguckt? Da war kein Fleck drauf. In diesem Regenwetter, der hatte nichts halten müssen. Der war in der zweiten Halbzeit durch einen bärenstarken Rückhalt. Schapina kratzt einen von der Linie kurz darauf. Die Chance da, die er hat. Aber eben auch Meißner, ne? Der wirklich bärenstark rettet. Ihr erinnert euch, Kutschke war draußen, wir waren zu 10. Und dann hatten die Chance, da noch ranzukommen. Und Meißner drückt den noch zur Ecke weg und macht das Tor. Also das waren für mich alles Man of the Match. Da kannst du fast keinen rausheben. Aber der Ferner, das ist die Geschichte, die Presse liebt. Und da, klar, dann macht der DFB in dem Fall ihn wahrscheinlich zum Man of the Match. Aber wenn es eine Pokal-Kicker-Elf des Tages gäbe, da müssten viele von uns rein. Ja, ich habe nicht alle Pokalspiele gesehen, aber es haben viele verdient. Das war eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung, was natürlich auch wieder für den Trainer spricht.
Ich denke, ich weiß jetzt nicht, wer diese Auszeichnung vergibt, Man of the Match, aber man hätte sich die Dynamo-Aufstellung nehmen können, hätte da die Augen zumachen können und hätte da mit dem Finger hoch und runter fahren können. Da gab es gestern so viele.
Hauptmann dürfen wir auch nicht vergessen.
Nee. So viele, auch Toni Menzel, fand ich, hat ein überragendes Spiel gemacht, auch wenn er jetzt kein Tor unmittelbar vorbereitet hat, was der für Bälle erobert hat, wie der auch die Düsseldorfer jedes Mal vor Probleme gestellt hat. Tim Schreiber, hast du gesagt, Andreas, überragende Leistung von ihm zu null gehalten, aber auch mit was für Paraden er die Mannschaft im Spiel gehalten hat. Wenn diese Phase, da werden wir gleich noch drüber reden, das kann dann auch eben ganz anders ausgehen. Und dafür hat Dynamo eben auch für diesen Spieler eben auch Ablöse bezahlt.
Lasst uns mal reinhören, was Christoph der Ferner, der Man of the Match, nach dem Spiel gesagt hat. Der kam ganz glücklich, der musste natürlich ein paar Interviews geben mit seinem Pokal in der Hand und hat uns dann anschließend auch Rede und Antwort gestanden.
Das ist schon was Besonderes, oder? Man of the Match bei einem DFB-Pokal?
Ja, hätte ich jetzt so nicht erwartet, weil ich glaube, heute war es eine überragende Teamleistung und ich glaube, es hätten sich auch andere Spieler das verdient. Meißner zum Beispiel hätte ich es auch sehr gegönnt. Aber ja, freue mich sehr drüber.
Jetzt nehmen wir uns nochmal mit. 18. Minute, spitzer Winkel. Du gegen deinen alten Torhüter, mit dem du noch in der Rückrunde zusammengespielt hast. Wie war das?
Ja, gar nicht viel nachdenken. Einfach in die kurze Ecke schießen und dann ist zum Glück reingegangen und war schon sehr emotional, also hat sich super angefühlt für mich und ich glaube, wir haben uns dann auch belohnt für die echt gute Anfangsphase, dass wir dann das 1-0 auch machen. Ja.
Das war ein hochverdientes Weiterkommen, oder? Dieses 2-0, es gab eine kleine Phase nach der Halbzeitpause, aber ansonsten habt ihr diesem Spiel euren Stempel aufgedrückt.
Ja, also war schon ein Stück weit beeindruckend, also die erste Halbzeit war schon, es hat sich super angefühlt auf dem Platz, hat richtig Spaß gemacht. Und wir waren in Zweikämpfen richtig gallig, aber auch mit dem Ball haben wir echt gute Situationen kreiert und hätten auch in der ersten Halbzeit schon das ein oder andere Tor mehr machen können. Und war halt super, dass der Meißner auch den Deckel dann drauf macht. Ja.
Wie gesagt, Dynamo mit einer bockstarken ersten Halbzeit und alle, unisono alle, haben dann zur Halbzeit gesagt, pass auf, Düsseldorf wird anders aus der Kabine kommen. Also ich kann mir vorstellen, dass es gerumst hat in der Düsseldorfer Kabine. Nicht, weil es irgendwie Gewitter gegeben hat, sondern dass Daniel Thun sicherlich die Stimme angehoben hat und gesagt hat, also wenn wir weiter so machen, können wir gleich eigentlich einpacken und nach Hause fahren.
Ich dachte auch, fuck, jetzt machen die ernst. Jetzt geben die Gummi, jetzt haben die begriffen, hier geht's ja um was. Und da haben wir 10 Minuten dank Schreiber, aber auch dank einer wirklich gut sortierten Abwehr gut durchgehalten. Und dann war es auch wieder ein bisschen vorbei bei den Düsseldorfern. Ne?
Das ist für mich der Satz des Tages gewesen von dem Schreiber.
Ich fand's richtig geil, auch dieses Pushen danach und so dieses nach der Aktion zu den Mitspieler schauen und dann dieses, ja, zerwichste Gesicht dann sehen, das ist halt einfach geil.
Ich habe in der Halbzeit einen Satz in meinen Notizen geschrieben, na, hoffentlich rächt sich die erste Halbzeit oder die Chancenverwertung in der ersten Halbzeit nicht. Und dann sah ich die ersten 10 Minuten der Düsseldorfer und dachte, oh, wann passiert's denn jetzt? Und der Tim Schreiber, eine Parade nach der anderen und wirklich ja auch nicht irgendwie, sondern nicht an den Schuss denke von Klaus, der den da versucht, hinten rein zu löffeln. Und wie er dann auch die Fingerspitzen reinkriegt, das war schon sehr, sehr gut für den Drittliga-Torhüter.
Da kam wieder der Pokaltorhüter raus. Der Pokaltorhüter, der im letzten Jahr für Saarbrücken wirklich auch manches Spiel gerettet hat. Also ich glaube, DFB-Pokal und Tim Schreiber, das ist eine Liaison, die zusammenpasst, oder?
Absolut, absolut. Wirklich, ich saß genau auf seiner Linie da im Block D, von dem ich Karten bekam. Und das zu beobachten in Halbzeit 2, wie die eben auch, Timo hat es gesagt, wie die zusammenhalten. Also ja. Da ist für mich, wage ich jetzt einfach mal so rauszuhauen, da ist ein neuer Geist in der Mannschaft. Also da ist irgendwie ein gemeinsames Etwas entstanden, was man anhand der Testspiele ja gar nicht so vermuten konnte. Und trotzdem brauchen wir Neuverpflichtungen. Auch darüber werden wir vielleicht noch reden. Mhm. Das wird nicht reichen mit dem Kader so die ganze lange Saison. Aber was da in der kurzen Zeit entstanden ist, das schaut sich wirklich großartig an und da kann man sich einfach nur freuen, dass es endlich nach diesen 2 leidvollen Jahren mit jeweils einer völlig vergrützten Rück- oder Hinrunde, dass man da jetzt endlich mal 3 Spiele hintereinander sich einfach nur jubeln kann und auch grinsend hier in Leipzig durch die Stadt laufen kann und erzählen kann, ja, Dynamo, habt ihr gesehen. Ne? Und das haben alle mitbekommen. Das ist ja nicht ein Spiel, was auf Dresden begrenzt bleibt, weil nee. Wenn du auf der Autobahn danach durch wirklich Starkregen auch zurückfährst, du siehst ja überall die Schals und siehst durch angelaufene Scheiben und regennasse Scheiben, siehst du Leute mitsingen und Schals hupen sich da die A4 hoch, das ist großartig.
Ja, also bis Döbeln würde ich sagen, ist auf jeden Fall noch Dynamo-Land, oder?
Absolut. Also, aber selbst in Leipzig,
gut.
Das ist wirklich, wirklich, wirklich stark gewesen. Und das ist aber auch der Verdienst dieser 3 Mann davor, diese Dreierkette, ja. die funktionieren fantastisch zusammen. Der Kollege Kassar, der ist so unauffällig, dass man selten über ihn redet, aber der macht einen Bombenjob. Und Böder Kammerknecht, das ist sensationell. Das ist wirklich ruhig blutfritsch. Ich bin da immer sehr euphorisch und freue mich dann wie blöde. Das wird auch wieder anders werden. Und man muss ja auch Angst haben. Es ging ja Saarbrücken auch so, ne, dass die nach überragenden Pokalauftritten in der Liga dann leider immer einen kleinen Dämpfer bekommen haben. Das sollte uns im Schacht nicht passieren. Aber das war ein Spiel für die Ewigkeit und die letzten Pokalerfolge dieser Art, Rasenballsport und Schalke und Bochum, Leverkusen noch vorher, die liegen ja alle schon eine ganze Weile zurück.
Tim Schreiber war wirklich ein Garant dann auch für den Erfolg, weil er eben zu Beginn der zweiten Halbzeit mit seinen Vorderleuten sehr, sehr präsent war. Hören wir mal rein, was er nach dem Spiel gesagt hat. Glückwunsch zum Einzug in die zweite Pokalrunde. Wie fühlt es sich an, hier mit Dynamo das geschafft zu haben?
Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Aber ich kenne das ja schon vom letzten Jahr. Also man sollte sich jetzt auch nicht, denke ich mal, zu viel freuen. Man kann sich freuen, ja, aber es geht jetzt weiter. Es geht in die Liga weiter, jetzt geht irgendwann mal dann die zweite Runde weiter. Und klar, es ist halt unfassbar schön, hier zu gewinnen in dem Stadion. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, wieder in dem Stadion zu spielen. Und ja, jetzt geht es aber trotzdem weiter für uns.
Ja, du deckelst schon ein bisschen, aber ich glaube, heute Abend kann man genießen, oder? Heute Abend zumindest bis morgen 9 Uhr könnt ihr, die Mannschaft und auch Dresden mal das ein bisschen genießen, weil nach dem, was alles hier im Frühjahr gewesen ist, kann man sich da auch mal freuen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob morgen Training ist. Normalerweise ist dann am nächsten Tag um 11 Training. Von daher brauche ich auch irgendwie meinen Schlaf. Ich hatte es letztes Jahr auch schon mal so gehabt, ich habe die Erfahrung schon gemacht, klar, wir werden jetzt das freuen, wir werden das feiern, aber ja, am Freitag geht es dann weiter und der Fokus sollte jetzt eben halt auf dem Schacht liegen.
Deine wichtigste Phase war die 5 Minuten nach der Halbzeitpause, ne? Also erste Halbzeit blitzsauber, wenig zu tun für dich, aber dann war es eigentlich fast klar, dass Düsseldorf anders aus der Halbzeit kommt.
Ja, auf jeden Fall. Das war eine hohe Druckphase. Ich habe da versucht, für die Mannschaft da zu sein. Wir haben es auch gut gecoacht, haben eben halt diese Fehler vielleicht dann versucht wegzucoachen, dass man es beim nächsten Mal nicht macht. Das haben wir dann geschafft. Standen hinten dann sehr, sehr stabil und konnten dann so eben halt weiterspielen. Und ja, klar, wenn dann mal 2-3 Mal durchkommt, dann bin ich für die Kette da. Aber die Kette ist genauso für mich da und versucht, keine Schüsse zuzulassen. Und das hat es heute geschafft. Also Riesenlob an die Abwehrkette und an die Jungs vor mir.
Und dann hat man diese Phase aber, diese knifflige Phase, vielleicht bis 55., 60. Minute gut überstanden. Dank Tim Schreiber, der wirklich bodenständig geblieben ist, der auch nach dem Spiel auf dem Boden geblieben ist. Und dann kannst du halt, und das sagen wir jetzt gerne in den letzten Wochen, du kannst halt nachlegen. Du bringst den Oliver Batista-Meyer und dass der was drauf hat, das siehst du. Das siehst du bei Standards, aber das siehst du natürlich auch bei der Vorlage zum 2:0.
Absolut. Also wer da den Robin Meissner sieht und ihn auch anspielt, genau im richtigen Moment, dass es kein Abseits ist. Und dann macht das Robin Meissner eben auch stark. Und das war halt die Qualität, die er in der vergangenen Saison selten hat aufblitzen lassen. Ab und zu schon, aber eigentlich viel zu selten. Und das in dieser Saison macht das halt schon zum zweiten Mal jetzt. Ein zweiter Treffer. Macht er gut.
War das Tor, was Meissner gebraucht hat? Dieses Tor in der Vorwoche gegen Energie Cottbus nach dem Motto, Kinder, ich kann eben auch treffen, wenn ich in der Startelf bin. Ich kann auch hier in Dresden treffen. Macht euch mal keine Sorgen. Alles gut.
Ich zahle gerne ins Phrasenschwein ein, aber Stürmer brauchen nun halt Tore, um ein gutes Gefühl zu haben. Das geht allen Stürmern so. Ich war selber auch in meiner Amateur-Kicker-Karriere auch Stürmer. Und wenn du mal eine Woche nicht getroffen hast, hast du dich schon immer geärgert. Und ich glaube, das wird den Profis noch viel mehr gehen.
Und das waren überragende Tore, alle beide. Ja. Also das vom Sonntagabend, das wird er sich einrahmen, wenn es ginge.
Ich glaube, Meissner ist halt auch ein Spieler, der braucht halt auch das Vertrauen des Trainers. Das hat er letzte Saison zu selten gespürt. Diese Saison hat Stamm relativ früh gesagt, Meissner, das ist mein Stürmer, Nummer 1, der spielt immer. Das hat er jetzt nicht gesagt, aber zumindest hatte man das Gefühl. Und das ist ja auch so. Wechsel finden bisher zwischen Kutschke und Taferner statt und Meissner ist als spielstarker Stürmer immer auch gesetzt.
Und dieses Vertrauen hat er eben bei Anfang nicht so gehabt. Und ich glaube, es braucht jemand, der ihn auch so ein bisschen streichelt, weil er ist ja jetzt auch nicht der ganz große Lautsprecher, der Robin Meissner. Der will sein Ding machen.
Ja. Und sein Vater ist ja ein Ratgeber, hat er mir mal erzählt. Die telefonieren wohl auch immer nach dem Spiel. Und ich würde mich mal dafür interessieren, was da in der Familie gestern los war.
Da hat die Leitung sicherlich geglüht. Und wie gesagt, die Vorarbeit zu diesem 2:0 von Oliver Batista-Meyer. Und der hat zum ersten Mal nach seiner Rückkehr zu Dynamo Rede und Antwort gestanden. Wir haben ein kurzes Interview mit ihm geführt. Ist das hier gerade deine beste Zeit in Dresden? Du warst ja jetzt schon mal eine Weile da, dann mal wieder weg. Jetzt bist du wieder da, aber man hat so den Eindruck, du fühlst dich angekommen.
Ja, also ich muss sagen, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Ja, es macht echt extrem Spaß einfach mit den Jungs hier und jetzt vor allem mit so einem Start. Und ja, ich bin einfach sehr froh, hier zu sein.
Das merkt man. Hat man auch gemerkt bei deiner Vorlage am Sonntag. Das war ein grandioser Abend, oder? Dieser Pokalabend.
Ja, das war unglaublich. Also ich habe selbst noch nie im DFB-Pokal gespielt und dann das erste Mal direkt weiterzukommen mit so einem Spiel. Und ja, die Vorlage natürlich hat mich auch glücklich gemacht, dann mit meinem ersten Scorerpunkt der Saison. Und ja, ich hoffe, es geht einfach so weiter.
Beschreib mal, wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und dem Trainer? Der Trainer gibt dir immer wieder das Vertrauen. Ich glaube, das ist sowas, was du brauchst als Spieler.
Ja, sehr gut. Also ich muss sagen, von Tag 1 hat er mir ein gutes Gefühl gegeben. Das war mir sehr wichtig. Ich rede viel mit ihm. Ich habe ein gutes Verhältnis mit ihm. Und ja, ich bin froh, dass er einfach mein Trainer ist.
Schaffst du jetzt hier in Dresden? Es ist ja, wie gesagt, dein nächster Anlauf. Endlich das, was du dir gewünscht hast, hier anzukommen, zu deinen Spielen zu kommen. Es lässt sich ja jetzt wirklich gut an.
Ja, ich versuche einfach jeden Tag mich zu beweisen, alles zu geben und dann versuche ich einfach der Mannschaft zu helfen, dann wird man sehen.
Lässt du die Vergangenheit auch so ein bisschen hinter dir? Sagst du, okay, ist abgehakt, muss man als Spieler auch so hinnehmen, was da passiert ist. Sicherlich nicht immer schöne Sachen, die da passiert sind. Vielleicht auch ein bisschen eigene Schuld, auch ein bisschen rekapitulieren?
Ja, von beiden, also ich würde sagen, von allen ist ein bisschen, ich bin einfach froh, dass es jetzt gerade so läuft, das ist alles vergessen, was war. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt froh, hier zu sein. Und
merkst du schon ein bisschen das Derby-Fieber hier in der Mannschaft, bei euch drumherum? Weil Freitag wird dann ein ganz spezielles Spiel. Das war jetzt schon das Pokalspiel, aber Freitag wird der Empfang nicht ganz so herzlich sein.
Ja, in der Stadt ist es nochmal ganz speziell hier, das Derby. Das merkt man auf jeden Fall. Ja, wir sind auf jeden Fall, am Ende sind es immer noch nur 3 Punkte, aber wir wissen, das ist Derby und da gibt es nur ein Ziel, das ist Gewinn.
Was ich mir überlegt habe, der Toni Menzel, ganz kurz vor dem 2:0, der hätte sich doch zu Tode geärgert, also weil das war ja eine Riesenchance, über die wird gar nicht mehr groß geredet, den Schuss von Oliver Batista-Meyer, den Kastenmeier abklatschen lässt und ja, der kommt natürlich krumm auf für Toni Menzel, aber er kann ihn auch machen.
Ich würde sogar sagen, er muss ihn eigentlich machen. Er steht, auch wenn er ein bisschen schwieriger kommt, er steht alleine vorm Tor.
Aber bei deiner Note hat es trotzdem keinen Abzug gegeben. Es bleibt bei einer
Bei meiner Note hat es keinen Abzug gegeben, weil alles drumherum war perfekt. Besser kannst okay. du auf dieser Position nicht spielen. Niklas Hauptmann ja ebenfalls, ja. Die beiden zusammen. Mhm.
Erinnert euch, wie der Menzel krampfgeschüttelt dann auf dem Rasen lag und Kastenmeier rauseilte, weil er dachte, da hilft er noch ein bisschen mit, damit es schneller weitergeht. Aber ich glaube wirklich, die hätten noch 5 Minuten länger spielen können. Wir hatten das Ding gestern einfach mal souverän im Sack.
Da hat es auch nichts gemacht, dass der Stefan Kutschke die Chance zum 3:0 vergeben hat, wobei den Kastenmeier richtig gut hält.
Ja.
Stefan war dann auch noch angeschlagen, der hatte ordentlich Nasenbluten. Also das muss man sagen, der hat sich dann auch durchgerobbt. Den haben wir dann noch ein bisschen
rausgehen, um ja, zu werden.
Ja, den haben wir dann in der Mixzone gesehen. Also der hat ordentlich was abbekommen. Haben sich dann unterhalten, Heiko Scholz und Klaus Allofs. Klaus Allofs auch sehr, sehr fair gratuliert, alles Mögliche. Und der wollte auch noch kurz mit dem Stefan Kutschke reden, aber ich glaube, Stefan wollte sich erstmal um seine malträtierte Nase kümmern gestern, weil der in der Zeit, wo er gespielt hat, wirklich auch ein bisschen was abbekommen hat.
Da ist Stefan ja bekannt. Also, dass er sich da auch für keinen Zweikampf zu schade ist und haut er sich auch überall rein. Und das zeichnet ihn ja aus, dass er trotz dessen, dass er von der Bank kommt, was ihn auch sicherlich gewurmt haben dürfte, dass er dann trotzdem die Mannschaft im Vordergrund sieht und sagt, ich will ja noch meinen Teil dazu beitragen und wirklich alles dafür geben,
ja,
dass die Mannschaft erfolgreich ist.
Timo, weil du es jetzt sagst, klar, aber ich hatte schon damit gerechnet, dass gegen seinen Ex-Verein da Ferner von Beginn an spielt. Also für mich kam das jetzt nicht komplett überraschend.
Ich denke, diesen Wechsel Taferner-Kutschke wird es in dieser Saison noch häufiger geben.
Denke ich auch.
Denk und ich glaube, das ist immer auch von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich oder abhängig. Gegen Energie Cottbus, das war wahrscheinlich für Stefan Kutschke das bedeutendere Spiel, weil halt Energie Cottbus mit Dynamo Konkurrenz etc. er als eingefleischter Dynamo-Fan da eben auch noch eine besondere Beziehung dazu hat zu diesem Spiel. Das ist, gebe ich dir sicherlich recht. Und dann halt für Taferner eben das Düsseldorf-Spiel eine besondere Bedeutung hat. Da wird der, und das zeichnet ja den Trainerstamm eben auch aus, dass er dann auch schon noch ein bisschen darauf guckt, wer in welchem Spiel da der bessere Startstürmer ist und wer hinten raus vielleicht die bessere Option ist.
Und dank dieses guten Starts redet eben kein Mensch mehr über Zimmerschied, der aktuell ja immer noch bei Dynamo unter Vertrag ist. Der, ihr erinnert euch, bei dem Trikot-Präsentationsvideo einer von den 3 Spielern war, die das neue Trikot präsentiert haben, wo ich ja immer so ein blödes Gefühl habe, ne? Wenn du das Trikot präsentierst, dann bleibst du doch bitte noch eine Saison. Aber offenbar ja nicht. Offenbar hat Elversberg da gute Karten. Ist das für euch ein Verlust? Und vor allen Dingen, brauchen wir nicht doch noch außenoffensiv dringend Nachholbedarf? Oder ruckelt sich das jetzt so zurecht, dass wir sagen, ach, Geld hätten wir jetzt, ne? 2. Runde Pokal.
400.000 Euro.
Wenn Zimmerschied ginge, kommt da auch nochmal so eine ähnliche Summe, was man so hört. Dann da musst du ja, glaube ich, sogar nachlegen, oder nicht?
Also ich glaube, Zimmerschied können wir so gut wie abhaken, ja, aus Dresdner Sicht. Der wird sich wohl der Spielvereinigung Elversberg anschließen und wird in die 2. Liga jetzt schon wechseln wollen. Für ihn scheint
so
Elversberg wechselt.
Fehlt nur noch die Bestätigung. Aber das mit Stolz das Trikot präsentieren und dann aber eigentlich weg wollen oder weg sollen müssen dürfen, das gefiel mir nicht so. Aber er fehlt komischerweise gerade gar nicht.
Ja, ich fand ihn in der Vorsaison wirklich gut. Also weil ja manche sagen, chancentot und so. Sicherlich, er hat einige Chancen vergeigt, das muss man wirklich sagen. Aber er hat eben auch ein paar Tore vorgelegt. Das muss man ihm wirklich anrechnen. Und ganz blind sind die in Elversberg ja auch nicht. Die haben schon ihre Gründe, warum sie ihn verpflichtet haben. Und die werden natürlich wissen, was sie an ihm haben und was sie in ihm sehen. Er wechselt eben jetzt schon in die 2. Liga. Aber ich sage dann auch, Reisende soll man nicht aufhalten. Und wenn er jetzt das Gefühl hat, er fühlt sich hier nicht mehr wohl und er muss jetzt eben schon gehen, dann ist es so. Es ist eben auch ein Business. Das muss man einfach so sagen. So sehr das dann immer schmerzt, wenn einer schon im August sagt, okay, es klappt hier. Und der hätte ja gespielt. Also das muss man ja wirklich ganz deutlich sagen. Also das wäre jetzt keiner gewesen, der irgendwie auf der Ersatzbank schmollen müsste. Aber so ist es. Und dann
bringst du in Ömichen und hast möglicherweise da richtig guten Ersatz. Aber das war ja meine Frage an euch.
Unbedingt. Du wirst doch was machen müssen. Fans, ne? Also aus meiner Sicht für die Offensive werden noch zwei Spieler kommen müssen. Also wenn Zimmerschied geht, und der geht, dann müssen da noch zwei Spieler kommen.
Das sehe ich ganz genauso. Wünschen wir Ihnen ein gutes Händchen, denen, die da gerade draußen verhandeln und scouten.
Ich denke, weil ja gerade auch das Thema Geld angesprochen, ich glaube, es ist auch kein Thema des Geldes. Ich glaube, wenn Dynamo was machen will, dann können die das schon machen. Ich fand viel wichtiger einen Satz, den Thomas Stamm vor dem Spiel gegen Düsseldorf auf der Pressekonferenz gesagt hat.
Das muss passen. Ich glaube, Geld ist nicht der erste Faktor. Machen wir noch Dinge oder machen wir sie nicht? In Summe brauchen wir Überzeugung von dem, was wir tun, aber wir brauchen auch Überzeugung von den Spielern, die dann hierher kommen, die dann komplett für die Aufgabe brennen.
Wir haben vorhin das Mannschaftsgefüge angesprochen, dass das jetzt gerade etwas zusammenwächst, dass man das Gefühl hat, dass eine Mannschaft entsteht. Das hatte man letzte Saison zu dem gleichen Zeitpunkt auch.
Genau.
Da war die Hinrunde auch sehr, sehr gut und überragend. Und dann hat man in der Rückrunde ist diese Mannschaft nach und nach auseinandergebrochen. Also man muss noch wahrscheinlich die Phase abwarten, wo es mal wirklich ein bisschen schwieriger wird, wo die erste Niederlage kommt. Aber ich glaube, darauf wurde in der vergangenen Saison vielleicht zu wenig Wert gelegt, dass man eine gute Mannschaft aufs Feld stellt. Und wenn jetzt die Verantwortlichen da drauf schauen, welchen Spieler sie noch holen, dass dieser Spieler eben auch sehr gut in die Mannschaft passt, aber auch sehr gut Dynamo verkörpert.
Aber wo und wann hast denn du das Gefühl, es ist doch vielleicht nur bedingt eine Mannschaft? Also es wurde uns ja auch immer erklärt und auch suggeriert in der letzten Saison, dass die Mannschaft passt, dass die miteinander klarkommen, dass die auch mal ja so ein Team-Event machen. Und dann war es in der Rückrunde nicht mehr so. Sind dann so Misserfolge, zeigen die dann das wahre Mannschaftsbewusstsein? Keine Ahnung, sag du es mir.
Also ich hatte das Gefühl, das habe ich auch im Podcast damals im Trainingslager gesagt, in Billig, dass diese Mannschaft oder dass das alles sehr, sehr angespannt ist und dass das nicht so locker ist. So wie jetzt, wo man das Gefühl hat, ja, die sind alle sehr, sehr nüchtern und alle sehr, sehr bodenständig. Wenn ich dem Schreiber, wir haben es gerade auch gehört, wie bodenständig er dann auch in der Mixzone war und sagt, ja, es war ein Pokalerfolg, aber wir müssen weitermachen, die Saison ist noch lang, nächste Woche geht es gegen Herzogenburger Aue. Das hatte man letzte Saison nicht immer das Gefühl. Da musste Stefan Kutschke schon sehr, sehr häufig auch immer wieder warnen, den Zeigefinger heben. Und wenn das eben nicht aus der Mannschaft kommt, sondern wenn das immer ein Spieler von oben herab diktatieren muss, dann ist das halt schwierig.
Und möglicherweise hat der ein oder andere, wenn Kutschke was gesagt hat, auch schon mit den Augen voller, doch der Alte redet das schon wieder.
Genau, genau. Das wird irgendwann ein Punkt gewesen sein. Und wenn dann der Erfolg ausbleibt, dann kommt, das ist ja noch so ein Punkt, der dann auch hinzukommt, wenn du dann nicht mehr die Spiele gewinnst, dann, ja, dann wird es alles negativer gesehen und damit dann klarzukommen für eine Mannschaft ist dann auch schwierig.
Ein Satz noch dazu. Ich will eigentlich gar nicht mehr über die letzte Saison reden. Jetzt werden wir wieder dann mach's auch nicht. Ganz kurz noch dazu. Und es war natürlich auch schwierig, letzte Saison. Es haben ja meistens nur 14, 15 eine Rolle gespielt. Die anderen waren ja komplett außen vor.
Auch das ist ja die Stärke von Thomas Stamm, dass er jetzt schon mehr Spieler mitnimmt auf diesen Weg, den die Mannschaft jetzt eingeschlagen hat. Aber ich bin bei euch. Dynamo muss noch was auf dem Transfermarkt machen.
Zwei Statistiken noch zum Sonntag. 27 zu 13 Torschüsse und die Zweikampfquote bei Dynamo ist auch richtig top, 63 zu 37.
Eigentlich gehören wir in Liga 2, willst du damit sagen.
Noch nicht, leider, aber das haben wir irgendwann vergeigt in der Rückrunde, über die wir jetzt gerade nochmal geredet haben.
Wollen wir nicht mehr reden.
Aber das war schon stark. Und wie gesagt, es war der Tabellendritte der Vorsaison in Liga 2. Es war jetzt nicht irgendwie eine Mannschaft, die um Platz 12 oder 13 rumgekrebst hat. Und Fortuna Düsseldorf hat in dieser Saison ebenfalls wieder große Ambitionen.
Ich glaube, die haben wir wachgerüttelt.
Der Kollege aus Düsseldorf, der dann den Pressekonferenzraum verließ, sagte, wir sehen uns nächstes Jahr in der zweiten Liga wieder. Daraufhin entgegnete einer der Dresdner Kollegen, also du glaubst nicht an den Düsseldorfer Aufstieg, sagt er, nein, dafür war die Mannschaft heute zu schlecht. Aber ich will jetzt nicht vom Aufstieg reden, weil wir haben das letzte Saison auch haben wir das gesagt, ja, die Mannschaft, die eigentlich, wann haben wir nur über das Wann diskutiert, wann ist es soweit. Und wir müssen jetzt schauen, wie sich das entwickelt. und wann die erste Phase kommt, wenn es mal nicht so klappt.
Bei der Gelegenheit lasst uns auch nochmal Niklas Hauptmann zu Wort kommen, der Vizekapitän, der am Sonntag die Mannschaft angeführt hat und der auch eine ganz starke Leistung gegen Düsseldorf abgeliefert hat.
Das tut gut, oder? Es haben sich nicht so viele Außenseiter an diesem Wochenende durchgesetzt. Ihr habt für ein dickes Pokal-Ausrufezeichen gesorgt.
Ja, ich fand, einige Außenseiter waren zumindest nah dran. Wir haben es heute über 90 Minuten einfach hingekriegt. Ich muss sagen, nach der Halbzeit war so eine Phase, die mussten wir überstehen. Das ist dann das Quäntchen Glück, von dem man immer spricht, dass man das auch mal braucht. Aber ich glaube, ansonsten nach meinem Gefühl absolut verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit können wir sogar schon eins mehr nachlegen. Einfach sehr viel Power, sehr viel Energie, was wir uns vorgenommen haben. Und ja, was dann hier im Stadion los ist, ist dann nochmal der extra Push, den wir dann, glaube ich, auch gut genutzt haben.
Also es war der perfekte Pokalabend für euch. Also die erste Halbzeit, die war blitzsauber. Da hatte man ja wirklich das Gefühl, wer ist hier Zweit, wer ist hier Drittligist tatsächlich.
Ja, ich glaube, ist auch für einen Gegner schwer, wenn du hierher kommst. Und es liegt an erster Linie an uns, ob wir die Energie auf die Ränge übertragen. Und dann explodiert das Ding hier. Und dann ist es, glaube ich, auch für einen Gegner schwer, weil wir gut drauf sind, weil wir Selbstvertrauen haben. Und dann Gegner gut in die eigene Hälfte gedrängt. Und wie gesagt, erste Halbzeit können wir schon ein Tor mehr nachlegen. Haben uns in der zweiten Halbzeit gesagt, wir wollen nicht nachlassen. Und das zweite nachlegen, das haben wir dann auch geschafft. Wie gesagt, die eine kurze Phase nach der Halbzeit, die mussten wir überstehen. Ansonsten, glaube ich, total verdient.
Ach, ich hatte einen Traum, wurde dann auch sofort gesungen, worauf es jetzt in der nächsten Woche ankommt. Ist vielleicht doch ganz gut, dass es jetzt gleich so eine knackige Aufgabe kommt in der nächsten Woche, oder?
Ja, also besonderes Spiel natürlich, wurden wir jetzt auch schon eingestimmt. Wahrscheinlich gut, für heute Abend genießen wir das und dann ist gar nicht viel Zeit, dann ab morgen geht es schon Richtung Derby und darauf wollen wir uns auch wieder gut vorbereiten und ich hoffe, dass wir einfach den Schwung mitnehmen, den wir heute genommen haben.
Eins noch, Heimvorteil, also Pokalspiele in dem Stadion, wenn noch das Flutlicht an ist, das ist halt schon richtig toll und das ist noch milde ausgedrückt.
Es gab ja sogar, das war meine große Überraschung, es gab ja sogar noch Karten vor dem Spiel. Du konntest da langlaufen, welche von Leuten kaufen oder eben sogar am Ticketschalter. Das hat mich überrascht, weil ich mir das am Tag vorher auch noch angeguckt hatte, weil ich hatte ja extreme Mühe, überhaupt an Karten zu kommen. Und wenn ich euch diese blutdruckerregende Geschichte meines Ticketkaufes noch erzählen soll, das ist der blanke Wahnsinn. Aber was du dann da drin gesehen hast, genau dieses alle Gelb, du musst ja erst mal gucken, geht das bei dem Wetter? Du musst ja dir irgendwie noch was Wärmeres drüber ziehen. Du bist ja völlig durchgeweicht da angekommen. Aber es ging im Stadion und dieser wirklich überragende Support und auch die Düsseldorfer haben ordentlich mitgemacht, solange sie Lust hatten, weil das war ja dann schnell, die haben ja schnell gemerkt, dass hier in Dresden wenig geht. Die erste Halbzeit, da muss man ihnen fast Respekt zollen, dass sie da ordentlich noch ein bisschen mit Musik gemacht haben, weil auf dem Rasen hat Düsseldorf, haben wir genügend drüber geredet, nichts gezeigt in den ersten 45 Minuten. Aber diese fantastische Stimmung, diese Bilder, ich bin gar nicht aus dem Fotografieren rausgekommen, weil dieses Stadion so gelb, so voll, so schön, Flutlicht, alles passte. Der Himmel, der sich dann auch noch entsprechend ein Stück weit färbte, das war zum Einrahmen. Ja.
Du standst also nicht im K-Block, weil im K-Block ist ja Fotografieren nicht so erwünscht.
Absolut, da hätte ich das auch aus der Hand geschlagen bekommen.
Richtig.
Und mit Recht. Ja. Aber ich habe ja nur Karten nur für den Familienblock bekommen. Und da machst du ein Foto vom Sohnemann, der natürlich auch eingefleischt und der Damo-Fan ist, Mutti zu Hause muss wissen, dass es dem Sohn gut geht und dann machst du ein Foto. Na und dann drehst du das Handy natürlich klar auch einmal rum bei solchen.
Sehr richtig, sehr richtig. Ticketportal-Geschichten mit Andreas Frötsch. Wir wollen sie hören.
Ich gehöre ja zu den Kunden, die praktisch Tickets kaufen. Man könnte sagen, hier bist du selber blöd, kauf dir die Jahreskarte. Aber ich bin halt ein freundlicher User dieses Ticketportals und diese Geschichte. Vielleicht kann sie der ein oder andere nachvollziehen, weil er die ähnlichen Erlebnisse hat. Du bist angemeldet, ganz regulär bei Mein Dynamo. Du schreibst ja also schön in deinen Kalender rein. Der Pokal-Ticketverkauf geht los am Mittwoch um 10. Bist du also 9.58 Uhr eingeloggt, 9.59 Uhr geht das super los, dann kriegst du die Wartenummer 218, dann wird das angezeigt, du bist im Warteraum. Wir bitten noch ein bisschen Geduld und du denkst, oh, das geht ja super weiter, weil du 10.05 Uhr merkst, oh, du bist schon auf Position 52. Ha, klasse, hoffentlich ruft jetzt keiner an, wenn du das übers Handy machst. Und dann rödelt das System und dann bist du plötzlich von Position 17 auf 347 zurückgefallen. Das ist der Moment, wo dir deine Frau das erste Mal einen Beruhigungstee hinstellt und sagt, wird schon, bleib ganz ruhig. Nochmal 10 Minuten später, 60 Plätze wieder nach vorn gerückt, aber dein Blutdruck steigt, weil du hast Angst. Du hast, scheiße, so viele Karten gibt es nicht. Es gibt ja auch viele, die längst eine Karte gekauft haben. Du bist zwar Mitglied, konntest also in diesen Tagen vorher rein, aber wer weiß, wer alles Karten kauft. 20 Minuten später, Platz 171. Wir bitten noch um etwas Geduld und du denkst, hey krass, das war ja noch in den Ferien der Kartenverkauf. Was in den Ferien hier los ist, meine Donnerwetter. Also trotz dieser bleibenden Saisons, Dynamo, das wird schwierig. 10.23 Uhr, du bist drin, Bestplatzsuche. Du sagst, Hauptsache zwei Tickets, völlig egal. Da zeigt dir das System an, Block B, Reihe 2. Ah, vielleicht geht ja doch noch was. Großer Fehler, weil du musst die Karten nehmen, dachte ich mir. Ich habe aber auf Refresh gedrückt und bitte nochmal zwei Karten. Block D, Familienblock. Ja, okay, los jetzt hier. Klickst also mit zittrigen Händen die zwei Plätze aus, ein Erwachsener, ein Kind. Bist registrierter Jutzer, sagte ich schon, mein Dynamo. Die wissen also alles von dir. Die wissen deine Mitgliedsnummer, die wissen deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse, die wissen das alles. Und trotzdem, und jetzt kommt das, was mich so aufgeregt hat, du hast ja diesen Countdown, ne? Die Uhr läuft runter und du musst diesen Bestellprozess in einer gewissen Zeit abschließen. Und trotzdem fragt auf einmal dieses System nach deiner Geschäftsnummer. Was um alles in der Welt bitte ist neuerdings eine Geschäftsnummer? Wo soll ich die wissen? Wie soll ich die eingeben? Was machst du? Du gibst bei WhatsApp in deine 3-4 Dynamo-Runden die Frage ein, Hilfe, Geschäftsnummer, ich habe noch 1,30. Grüße gehen raus, Ingo Warnay, Fanclub Oderland, der hat am schnellsten geantwortet, mach dir keinen Kopf, das ist diese siebenstellige Nummer, die findest du dann, die fängt mit 1 an, total cool, also der hatte das selber Problem, kauft ja auch gerade Karten. Und dann läuft die Zeit dir weg, du bezahlst und dann Kreditkarte, Online-PIN. Geht zweimal nicht. Du hast noch 40 Sekunden und ihr könnt euch vorstellen, der Defibrillator muss jetzt langsam her. Ne? Da ist der Beruhigungstee damit nicht mehr gemacht. Okay, schnell wechseln zu PayPal. Dann hast du die Karte gekauft, 40 Minuten. Du bist nicht nur des Wetters wegen durchgeschwitzt, hast aber jetzt begriffen, du brauchst jetzt die Geschäftsnummer, du musst diesem Sitzplatz einen Namen zuordnen. Also das ist wirklich ich sag's lieber nicht. Es ist sehr kompliziert und dann guckst du in dein Ticketportal, jetzt hast du die Karten und dann sagt dir mein Dynamo, Fehler beim Laden der Tickets. Und das ist der Moment, wo du dir dann, und jetzt komme ich zum Sonntag, wo du dir dann am Sonntag sagst, du hast zwar 40 graue Haare mehr bekommen, aber wie geil ist es jetzt hier zu sein? Ja. Ein Happy End, die Geschichte hat ein Happy End, die Tickets brauchten halt eine Weile zum Laden, aber das sind so Momente und die wird der ein oder andere Fan, der dieses Mein Dynamo-Ticket-Ding auch nutzt, früher ETIX, jetzt SAP. Du hast da Erregungskurven und das teilten sich ja dann auch viele bei Facebook und Co. Du hast da manchmal das Gefühl, fuck, was machen die jetzt bitte hier mit dir? Aber es ging alles gut. Ich saß im Stadion im Block D und ich muss zugeben, sehr viele Kinder, sehr viele, die einfach Wandertag begreifen, ne? Die in diesem Block ist ja dann auch schnell mal, das Kind muss pullern, das Kind braucht eine Bratwurst und wenn du Platz 1 hast, so wie ich, stehst du ja jedes Mal da auf und das kotzt dich dann irgendwann an. Aber an diesem Sonntag, gerade die letzte Halbzeit, da wollte keiner mehr pinkeln gehen. Die wollten alles, dass es einfach nur gut geht. Was.
Der Ticketkauf klingt ja fast wie eine Dynamo-Saison.
Ja. Also wir merken schon, mit den Dynamo-Tickets ist es ähnlich wie mit Taylor Swift-Tickets. Also wirklich ein ganz, ganz knappes Gut, aber es ist ja gut ausgegangen bei
Gott
dir.
Gott sei Dank. Da muss eine Jahreskarte her, das ist völlig richtig. Aber wenn du wie ich 40 Kilometer weg wohnst, kannst du nicht zu jedem Spiel. Aber ich will das nächste Mal in den K-Block, weil ich das meinem Sohn versprochen habe. Da toi, toi, toi. Und eins ist klar, da brauchst du kein Handy mitnehmen. Das ist völlig richtig.
Nee, und gegen Rostock oder gegen Stuttgart 2, dann also auf jeden Fall K-Block, ja?
Eins der nächsten Spiele, auf alle Fälle. Mhm. Absolut, ja. Stuttgart 2 liegt günstig, ein Wochenende, Sonntag um 14 Uhr, das könnte was werden.
Was ich jetzt immer wieder, was ihr auch schon so ein bisschen angedeutet habt, ist die neue Demut, kann man das wirklich so nennen? Also ich habe es bei den Fans am Sonntag mitbekommen, man bekommt es bei der Mannschaft mit, man bekommt es bei Thomas Stamm mit. Sie bleiben komplett, aber mit beiden Beinen auf den Boden. Wir im Umfeld wissen natürlich, was in der Rückrunde passiert ist, aber auch die Mannschaft, das ist wirklich komplett geerdet, komplett demütig. Man kann natürlich auch nach so einem Pokalspiel auch mal komplett ausrasten und womit mit Recht sicherlich, aber ich glaube, da sind einige der Mannschaft eben auch geläutert und sagen, nee, erstmal nicht. Die einen, weil sie eben wussten, was in der Rückrunde mit Dynamo passiert sind. Die anderen, ihr habt es auch schon erwähnt, was mit Saarbrücken dann im Spiel nach dem Pokaltrubel passiert ist. Also das hat mir schwer imponiert, muss ich sagen.
Diese Unaufgeregtheit vor allen Dingen auch, die der Trainer ausstrahlt, bei der PK, ihr wart beide dabei, ich habe sie mir danach im Netz angeguckt, auf einer Autobahnraststätte, weil ich nicht warten wollte, bis ich zu Hause bin. Wie unaufgeregt der dieses Spiel kommentiert, ja, Haken dran, weitermachen, allen Fokus auf den Schacht. Meine Fresse.
Und das gefällt mir. Also Dynamo ist ja aufgeregt, emotional. Und wenn wir da jetzt noch einen Trainer hätten, der komplett frei dreht, sicherlich würde sich das der ein oder andere wünschen. Aber Thomas Stamm ist Schweizer. Und es gefällt mir so gut, wie er das mit seiner Art nach außen trägt. Und er hat gesagt, es gibt halt eine unterschiedliche Art, sich zu freuen. Und er hat sich gefreut, hundertprozentig. Und der Satz, der mir so gut gefällt.
Es ist am Ende Lebensqualität, wenn man gewinnt. Die Woche ist einfacher. den Spielern läuft vieles einfacher. Von daher freuen wir uns sehr, dass wir ein weiteres Mal jetzt in so einer Woche starten können.
Die Woche danach ist einfacher. Und die ist nicht nur für ihn einfacher, die ist für uns alle einfacher. Es macht, ob der ein oder andere das glaubt oder nicht, auch uns viel mehr Spaß, die nächste Woche zu bestreiten, über den Verein zu berichten oder zu schreiben.
Jeder Fan heute im Büro, an der Tankstelle, wo auch immer, 200, 500.000 Leute haben heute ein seligeres Grinsen auf den Lippen gehabt.
Absolut, und du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Jens. Zu diesem unruhigen oder emotionalen Umfeld, das Dynamo Dresden einfach nur mal ist, passt eigentlich kein emotionaler Trainer. Du brauchst was Konträres, und das beziehungsweise hat das so ein bisschen die Vergangenheit, oder es ist eine Erkenntnis aus der Vergangenheit. Christoph Franke war ein ganz ruhiger Typ. Ralf Lohse war ein ganz, Uwe Neuhaus, das waren alles ganz ruhige Typen. Selbst Alexander Schmidt war für seine Verhältnisse auch eigentlich ein eher ruhigerer Typ. Und die haben dem Verein zumindest auf langfristig oder auch kurzfristig Erfolg gebracht. Und deswegen hat das wahrscheinlich auch mit Anfang nicht so funktioniert, weil der war ja manchmal doch ein ganz kleines Rumpelstilzchen da an der Linie, positiv gemeint, jetzt nicht, dass sich da manchmal wieder aufregt darüber. Aber so, der Thomas Stamm ist jemand, der wirklich ganz ruhig, ganz nüchtern das Spiel analysiert, aber eben auch unten an der Linie steht.
Aber der Coach schon aktiv. Also
aber ich nicht falsch verstehen. Ich wollte jetzt gerade das Beispiel gegen Alan Cottbus nennen. Der ist da aktiv an der Linie, aber macht das in einer trotzdem in einer Ruhe und sagt dann halt eben, holt den Stefan sich ran, Stefan Kutschke sagt, wir stellen das System um. Und das so und zack, das ist dann erfolgreich. Das klappt wahrscheinlich auch nicht immer. Wir reden gerade wirklich auch nach 3 Spielen, 3 Siegen in der Welle des Erfolgs, aber bisher macht er das sehr, sehr gut.
Und wir müssen alle uns natürlich immer vor Augen halten, es werden Rückschläge kommen, auch mit dieser Mannschaft, auch mit diesem Trainer. Und das sagen sie aber auch schon, und das wird jetzt nicht wochenlang so weitergehen. Und darauf muss man sich auch mal einstellen, dass der ein oder andere Spieler auch mal einen Fehler macht. Dass das natürlich gestern ein besonderes Spiel war, das wissen wir, da rufst du dann auch nochmal eine besondere Leistung ab. Aber da sind wir nochmal beim Thema Neuzugänge. Niklas Hauptmann hat das so schön gesagt. Na klar, das ist eben eine lange Saison. Du spielst 38 Spiele in der dritten Liga. Du hast da noch Sachsen-Pokal und DFB-Pokal. Also von daher brauchst du auch eine Mannschaft, die nicht nur 14 Spieler hat, sondern brauchst schon ein paar mehr.
Ja, also es ist ja so, eine Saison ist ja lang und gibt es viele, viele Unwägbarkeiten. Also das ist gar nicht mein Thema. Da begebe ich mich jetzt auch nicht in Gefahr hier.
Düsseldorf sind gestern Millionen durch die Lappen gegangen, ne? Wenn man das zusammenrechnet, wo die letztes Jahr am Pokal sind und was da geht. Und auch, wen wünscht ihr euch eigentlich? Wir sind ja einer der wenigen Drittligisten. Es ist ja wirklich nur noch die Creme de la Creme da uns zulosbar.
Ich hatte ja auch mal so nach dem Spiel so ein bisschen gefragt. 1. September wird ja gelost. Bislang, wie gesagt, ganz wenig Überraschungen im DFB-Pokal. Wir sind mit dabei bei diesen Überraschungen. Und ja, was ich so lese, Frankfurt wünschen sich viele, weil es natürlich von den Fans sehen auch prestigeträchtiges Duell ist. Mhm. Hertha BSC wegen Christian Fjell habe ich gesehen. Mhm. Ein Freund unserer Sendung, und auch der ein oder andere sagt Kaiserslautern. Warum auch immer, sage ich jetzt mal.
Warum auch immer.
Da wollen wir was gut zu machen.
Ja. Das steht bestimmt an der Seitenlinie.
Warum? Ja, genau.
Ja, aber auch die Relegation haben wir ja alle nicht vergessen.
Ja, ja. Also eins können wir sagen, definitiv Heimspiel. Definitiv Erst- oder Zweitligist. Jetzt sagt ihr mal.
Sind wir schnell dran. beim Losen sind wir relativ weit oben.
Hm. Ach, ich hatte mal auch geguckt, was gibt es denn noch so an, irgendwie auch an attraktiven Gegnern, aber die doch irgendwie schaffbar sind für Dynamo, und ich bin da irgendwie auf den ersten FC Nürnberg gekommen.
Okay. Miroslav Klose.
Ja, finde ich als Persönlichkeit, Weltmeister 2014, finde ich gar nicht so schlecht, den mal kennenzulernen im Sinne von, dass man den mal sieht, wie ist denn der eigentlich so in live. Und ja, und ich glaube, Nürnberg ist jetzt auch ein Gegner, den Dynamo durchaus schlagen könnte. Aber natürlich, wenn eine ganz große Mannschaft kommt, Bayern München, Borussia Dortmund, würde ich auch nicht nein sagen.
Nürnberg haben sich auch schwer getan jetzt im Pokal in der ersten Runde. Elfmeterschießen war das gegen Saarbrücken. Ich habe mir mit meinem Sohn mich gestern unterhalten. Ich sage, du, Elversberg wäre gut. Warum, fragt er? Die haben 7-0 gewonnen, die sind gut. Ja, aber die haben, als sie noch in der dritten Liga waren, uns ja ziemlich abgezockt damals in diesem frühen Spiel, in diesem Heimspiel. Das heißt, da haben wir noch was gut zu machen. Und ansonsten hast du keine leichten Gegner. Und ob das jetzt Paderborn oder Darmstadt ist, waren alle oft genug da. Wir haben nie wirklich gegen Darmstadt gut ausgesehen, gegen Paderborn genauso wenig.
Ja, gegen Paderborn haben wir im Pokal aber schon mal gewonnen.
Das stimmt, das stimmt. Hm. Aber du willst auch nicht Heidenheim oder Freiburg da haben. Hm. Elversberg, Nürnberg wäre cool und die genannten natürlich. Hertha, das wäre ein Traum. Ne?
Über Freiburg würde sich bestimmt einer bei Dynamo ganz gut
machen. Ja, der wäre sehr motiviert, glaube ich.
Ist es jetzt gut eigentlich, dass wir Derby haben am Freitag? Ich sag ja ganz ehrlich, ich find's wirklich gut. Also, weil wenn du jetzt, ich sag mal, ohne despektierlich zu sein, gegen Ferl oder Hannover 2 spielen würdest, boah, würde ich sagen, okay, vielleicht ist dann doch noch dieses Pokalspiel im Hinterkopf. Dann spielst du in Hannover vor, ja, 1000 Hannoveraner-Fans und 2000 mitgereisten Fans, aber es ist dann trotzdem in dieser Riesenschüssel was anderes. So, im Schacht wird's schon voll werden.
Das hilft auf jeden Fall, dass die Konzentration oben bleibt. Also ich bin da auch ganz bei dir, Jens, dass so ein Spiel besser ist, als wenn die jetzt gegen eine Mannschaft spielen, wo man halt denkt, auch setzen wir irgendwie auf einer halben Arschbacke ab. Und das wird gegen Erzgebirge Aue, ich habe sie am Freitag gesehen, gegen Gladbach, das wird nicht ganz so einfach.
Nee. Absolut nicht. Ich habe ein bisschen Bammel, gebe ich zu. Also ich brauche es nicht, das Derby jetzt gleich 5 Tage später oder 6. Die haben Wut im Bauch. Gladbach, die hatten die jetzt nicht am Rand einer Niederlage, aber die haben da gut gespielt, die sind gut gestartet. Hm. Das Nahrendorfsche Gesetz, was ihr im letzten Podcast auch erwähnt habt, heißt ja, wir gehen beide zusammen hoch. Wir müssen dort punkten und ich wünsche sehr, dass es klappt. Aber auch Thomas Stamm hat, glaube ich, der hat ja auch in der PK schon das Wort Schacht gebraucht. Ja, ja. Also der ist gut angekommen in dieser Derby Logik. Und wir werden dort auch lauter sein und wahrscheinlich auch mehr sein. Lauter auf alle Fälle. Mehr weiß ich nicht, wie viele Karten wir da am Ende zugeteilt bekommen.
Mehr glaube ich nicht ganz. Das wird wahrscheinlich nicht ganz funktionieren.
Wir haben an diesem Freitag ein Trifferboot und ich kann es nicht sehen. Und das schon deswegen ärgert mich das Spiel. Ich muss also warten und auf den Kicker-Ticker gucken. Und das hasse ich. Wir starten neu mit dem Riverboot und das Spiel nicht in Ruhe zu Hause oder im Stadion sehen zu können, das ist ganz traurig.
Also das nicht irgendwie auf eine Videokassette aufnehmen und dann nochmal schön.
Das funktioniert ja, doch nicht mehr. Das funktionierte vielleicht in den 90er Jahren. Da hast du gesagt, okay, du schaltest alles aus. Aber jetzt, wie soll denn das funktionieren?
Mein Sohn nimmt das natürlich bei Magenta. Also das musst du ja gar nicht aufnehmen. Das ist ja, liegt ja dann da. Aber du willst, also das macht mich fertig am ersten Tag mit Joachim Lambi, neu als Riverboot-Moderator, auf den Bildschirm des Riverboots zu schauen und nicht im Kicker oder bei Magenta auf dem Handy ein bisschen zu lunsen. Das ist nicht nur meine Wunschkonzentration.
Fritschi, aber das ist ein gutes Ohm, sage ich dir jetzt. Freitagabendspiel gegen 1860 München war das, glaube ich, genauso. Konntest du auch nur so nebenbei lunzen und ist gut ausgegangen.
Es ist gut ausgegangen. Wir haben gewonnen und sind trotzdem nicht aufgestiegen. Diesmal steigen müssen wir aufsteigen und bitte im Schacht mal wieder gewinnen. Das wäre auch gut. Wobei ich wirklich ein bisschen Bammel habe. Da treffen zwei gerade sehr, sehr stark gestartete Mannschaften aufeinander. Die Auer sind nicht weniger motiviert als wir. Mhm. Bin mal sehr gespannt und ich tippe 1-1.
Timo, worauf kommt es an am Freitagabend? Das Pokalspiel schnell abzuschütteln. Ich glaube, sie haben es nicht nur betont, sie machen es auch tatsächlich. Sie haben einen Tag weniger als der Gegner aus dem Erzgebirge. Wie schätzt du das ganze Verhältnis, die Gemengelage ein? Heimvorteil spricht natürlich für einen Schacht.
Obwohl ich sage, abschütteln, das klingt immer so negativ. Ich glaube, diese ganze Euphorie und das, was man jetzt auch geleistet hat, das kann man ja versuchen, auch irgendwie zu konservieren und dann am Freitag nochmal auf den Platz zu bringen. Ich glaube, wenn das Dynamo schaffen sollte, dann hat Dynamo sehr, sehr gute Chancen gegen Erzgebirge Aue. Aber ich erwarte auch ein ausgeglichenes Spiel.
Spielt das Spiel im Februar im Erzgebirge noch eine Rolle? Oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich abgehakt, weil beide standen sich ja dann schon im Sachsenpokalfinale im Mai hier in Dresden gegenüber?
Ich denke, das spielt keine Rolle mehr, aber aus einem anderen Grund, weil es eine neue Saison ist, eine neue Mannschaft, neue Spieler. Und da um es jetzt nicht mehr um das Alte geht, sondern um etwas ganz Neues. Und ich glaube, diese Spiele stehen auch immer für sich. Egal, wie die Saison letzte Saison war oder wie die Saison aktuell läuft, selbst wenn Aue jetzt nicht so gut bestanden wäre und Dynamo, in diesem Spiel ist immer alles möglich. Das ist ähnlich wie so ein Pokalspiel eigentlich. Mhm.
Na, dann lasst uns den Bogen schlagen. Vom Pokalspiel zum Derby, das machen wir am besten mit dem Torschützen vom letzten Sonntag zum 2-0 mit Robin Meissner.
Es geht gleich weiter, Schlag auf Schlag. Ist das ein gutes Zeichen, dass man gar nicht so zum Durchatmen kommt oder hättest du ganz gerne diesen Pokalerfolg, den du ja auch mit einem eigenen Tor noch gekrönt hast, ein bisschen länger genossen?
Nee, ich glaube, für uns ist es positiv, dass es direkt weitergeht. Ich glaube, als Fußballer spielt man lieber als Training und deswegen kommt das Spiel am Freitag, glaube ich, ganz gut gelegen.
Aber für dich läuft es momentan, oder? Also du bist momentan happy, oder? So wie das sich gegen Cottbus angelassen hat, hast du ja gleich weitergemacht gegen Düsseldorf.
ja, klar ist man zufrieden dann mit sich selbst, aber noch zufriedener dann, glaube ich, mit der ganzen Mannschaftsleistung und wie es dann für das Team läuft mit 2 Siegen und jetzt dem Pokalerfolg.
Was kann man davon mitnehmen, von diesem Pokalerfolg, oder sagst du, Cut, alles auf Null gestellt?
Nein, nicht auf Null gestellt, das auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir konnten jetzt sehr, sehr viel aus diesem Pokalerfolg einfach mitnehmen und müssen das versuchen, jetzt in den Liga-Alltag ja, weiter umzusetzen. Ich glaube, Tim hat es gesagt, wie es letztes Jahr in Saarbrücken lief, und genau das ist, glaube ich, sollte bei uns nicht der Fall sein, sondern dass wir am Freitag, was ich auch ja, 100% von überzeugt bin, dass wir da wieder komplett bei der Sache sind im Liga-Betrieb.
Du weißt, was dort auf euch zukommt im Schacht, im Erzgebirge. Das wird ein spezielles Spiel. Sind bei euch noch Gedanken an die letzte Rückrunde vorhanden, an das damalige Auswärtsspiel? Oder sagst du, nee, dazwischen drin haben wir noch im Sachsen-Pokalfinale gespielt, vergessen?
Ja, ich würde nicht sagen, dass das noch eine große Rolle spielt, sondern dass wir jetzt auch mit einem neuen Trainer, mit einer rund erneuerten Mannschaft da spielen. Und ich glaube, wenn wir drauf zurückgucken sollten, dann eher auf das Pokalfinale und nicht auf die Rückrunde. Und ja, trotzdem freue ich mich auf Freitag einfach.
Ist das jetzt ein schlechtes Omen, wenn ich dich darauf anspreche? Mensch, verlängere doch einfach im Erzgebirge deinen Lauf, den du gerade so aufgenommen hast.
Ich weiß nicht, ob es ein schlechtes Omen ist. Ich hoffe natürlich selber, dass es so weitergeht. Aber selbst wenn es nicht so ist und wir trotzdem gewinnen, bin ich, glaube ich, ziemlich zufrieden.
Aber jedes Tor gibt doch so Selbstsicherheit und auch Zuversicht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das heißt ja immer, Stürmer werden an Toren gemessen. Aber ja, so war es bei mir. So habe ich mich selber noch nie gesehen. Und wenn es Freitag nicht so ist, dann ist es so. Aber wenn wir trotzdem gewinnen, dann bin ich trotzdem sehr, sehr glücklich.
Schlussfrage von mir. Was erwartest du da am Freitag? Das ist ja ein ganz anderer Gegner als jetzt Fortuna Düsseldorf.
Ja, auf der einen Seite ein komplett ein hitziges Duell. Ich bin auswärts, trotzdem sehr laut wahrscheinlich. Deswegen gilt es dann auch, kühlen Kopf zu bewahren, mit Herz spielen und dann auf unsere Qualitäten zurückkommen und dann 3 Punkte mitzunehmen.
Aber ich glaube schon, dass die ganzen Neuzugänge jetzt auch nochmal einen kleinen Vortrag bekommen, dass das eben das speziellste Spiel der Saison ist. Vielleicht neben Rostock.
Meinst du, da lädt Stefan Kutschke nochmal ein und macht so eine PowerPoint-Präsentation?
Das könnte ich mir vorstellen. Ein kleines Video, wie der Busempfang am Stadion sein könnte und was da auf die Spieler drauf zukommt, dass man vielleicht...
Auch Leo Löwe kann einiges erzählen.
Ja, definitiv. Wobei Leo Löwe, Moment, der war eben im Erzgebirge, als er damals dort das Tor gemacht hat. Also das war schon ein besonderes Ereignis, war auch ein wichtiger Sieg damals Karriere, mit Christian Fjell. Genau. Ja, das war schon besonders. Ja, das ist Freitagabend auch dort Flutlicht und so spezielles Spiel. Und du sagst, du hättest jetzt noch nicht gebraucht, dieses Derby. Aber es sind natürlich wirklich der Spätsommer der Highlights für Dynamo Dresden.
Was hast du denn auch für Alternativen? Die dritte Liga ist so bockstark, da redet ihr auch in jedem Podcast völlig zu Recht drüber. Das ist doch am Ende völlig egal, ob das jetzt Osnabrück ist oder VfB 2 oder Hannover 2. Mhm. Das ist jetzt mit Rostock noch im September. Also das jetzt sind die Wochen der Wahrheit, und wenn wir da gut durchkommen, dann können wir uns auf einen Weihnachtsmann freuen und vielleicht auch auf den nächsten Mai.
Hoffentlich. Wie gesagt, schön demütig bleiben, noch gar nicht so viel über Mai nachdenken, sondern erstmal von Spiel zu Spiel denken. Ich zahle 3 Euro ins Phrasenschwein, weil das tut dieser Mannschaft, glaube ich, gerade...
Das blinkt bei mir, das Phrasenschwein.
Ja, es tut aber, glaube ich, allen ganz gut, dass du merkst, Mensch,
genug sagen.
Ja. Wir gucken erstmal nur von einer Aufgabe zur nächsten. Sie wollten auch, wie gesagt, am Sonntag gar nicht groß drüber reden. Hier, das ist ja immer dann die beliebte Journalistenfrage. Wen habt ihr denn als Wunschlos? Überhaupt niemand. Hast du, Timo, hast du von irgendjemandem gehört? Ich wünsche mir jetzt hier irgendeinen Gegner. Ich wünsche mir die Bayern oder Dortmund. Es kam dich irgendwie ein Gegner raus, wo du sagst, nur, das könnte es werden.
Also überhaupt nicht. Vor allem Thomas Stammer, der auch einen Satz gesagt.
Ich habe jetzt gehört, ich glaube, 1. September ist die Auslosung. Das ist ein bisschen hin. Von daher, wir haben Freitag ein Spiel und das ist deutlich wichtiger.
Muss man auch nochmal sagen, das hat den Hintergrund, weil Leverkusen und Stuttgart erst nächste Woche ihr Pokalspiel bestreiten, und deshalb wartet man das ab.
Genau,
das wartet man ab.
Aber im Viertelfinale Bayern-Dortmund, sowas in der Richtung würde ich dann nehmen.
Oder? Aber im Viertelfinale erst.
Ja.
Also wenn es jetzt nach Wunsch denn geht, ich würde die auch erst im Finale nehmen.
Da sind wir wieder beim Anfang. Berlin, wir fahren nach Berlin.
Hier ansässigen Club, der gratulierte in der Tat zum Sieg gestern, hatte das Spiel auch gesehen und sagte so sibyllinisch, mal sehen, was die Auslosung hier gibt. Und da muss ich euch eins sagen, Rasenballsport, wie dieser Verein korrekterweise heißt, der nicht mal ein Verein ist, wollt ihr die in Liga?
Nee, habe ich gestern auch schon gelesen. Keinesfalls, aus ganz unterschiedlichsten Gründen, wirklich nicht. Nee.
Müssen wir nicht vertiefen, ist kein Thema in diesem Podcast.
Ich brauche sie nicht. Warum auch? Das ist ja weit entfernt von Derby. Also das ist gar nichts. Also ich brauche die auch jetzt nicht in der zweiten Runde. So. Weil man möglicherweise ums Ganze drumherum viel mehr redet, als dann über dieses Fußballspiel.
Ja.
Also das Gegenteil von Wunschgegner bei mir.
So, los Fee, du weißt Bescheid, was du nicht tun sollst.
Gut. Meistens kommt es ja dann genauso.
Ach Quatsch. Also, das beschreibt man jetzt nicht. So. Gibt
genügend andere Möglichkeiten.
Genau. Also da kann jetzt mal, also wirklich die Losfee, also mal wirklich ein gutes. Und ich glaube, die trägt auch ein bisschen Schwarz-Gelb. So.
Ja, und die hört den Podcast. Ja, und sie hat auch Anstand.
So. Männer, das hat Spaß gemacht. Fritschi, viel Spaß. Wen habt ihr am Freitagabend zu Gast? Also, wenn das gut ausgeht im Schacht, gucken wir auch nochmal das Riverboat rein. Wen habt ihr denn?
Bernd Stelter, Fritz Karl, Wladimir Kaminer, Christina Vogel. Eine schöne, runde, bunte Mischung.
Gefällt mir sehr gut. Christina Vogel sicherlich auch zum Thema Olympia, nach wen Olympia. Wir diskutieren ja immer noch, Mensch, was ist nur mit dem deutschen Sport los? Ja. Brauchen wir mehr Prämien für Olympiasieger oder Olympiamedaillengewinner? Und ist das eine gute Idee mit Olympia 2040? Und ich glaube, Christina Vogel hat da eine sehr gute und eine klare Meinung dazu. Und
mit einem ja sehr sportaffinen Moderator neu, Joachim Lambi, der ja Spanien-Fan ist, Duisburg-Fan ist und zum ersten Mal das Riverboot macht. Also wer Lust hat, da reinzuschalten, ihr macht uns eine Freude und wir machen euch hoffentlich dann auch.
Und das kann man auch, glaube ich, in der ARD-Mediathek sehen, nach dem Dynamo-Spiel.
Absolut, zu jeder Zeit 3 Monate hinter. Wer noch nicht zurück ist aus Aue oder sich noch betrinkt vor Freude, gerne auch am Samstag oder Sonntag oder nächste Woche in der Mediathek.
Ich wüsste ja, dass ich bei Joachim Lambi nicht mal die erste Runde schaffen würde bei Dancing.
Der zeigt bei uns keine Nummern hoch, ne?
Nee, aber ich würde, da bin ich komplett talentfrei. Also wirklich
tanzen. Ach so, du meinst tänzerisch, okay.
Tänzerisch, ja.
Da sind wir, wenn wir beide auftreten würden, würden wir beide in der ersten Runde dann rausfliegen, weil mir geht's ganz genauso. Aber er kennt den Osten überraschend gut, ist ja immer hier auf Tanzveranstaltungen unterwegs, überall im Sendegebiet und hat ein feines Gespür als Deutsch-Spanier, wie der Ostdeutsche tickt. Also ich bin sehr gespannt. Ist ja seine Talkshow-Premiere. Danke, dass ich so viel Werbung machen darf. Ich bin sehr gespannt.
Sehr schön. Kannst du tanzen, Timo?
Nee, leider nicht. Meine Freundin will mit mir mal einen Tanzkurs besuchen, aber bisher hat sich das noch nicht so ergeben.
Also wenn Dynamo die nächste Pokalrunde, sprich das Achtelfinale erreicht, tanze ich. Also ich habe gestern auch schon
und
getanzt.
Und das wollen wir im Video sehen.
Top, die Wette gilt.
In diesem Sinne.
Schön, das wird toll.
Andreas Fritsch, der stellvertretende Unterhaltungschef vom MDR. Fritschi, immer wieder gern.
Es war mir ein Vergnügen mit euch. Vielen Dank.
Und Timotheus Eimert, Sächsische Zeitung, sächsische.de. Auch mir wieder ein Vergnügen gewesen. Timo, immer wieder gern.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Soweit Andreas Fritsch und Timotheus Eimert mit ihren Gedanken und Einschätzungen zum Pokalerfolg gegen Fortuna Düsseldorf und natürlich auch schon mit der Vorausschau auf das Derby im Schacht. Jetzt geht's weiter. Wir haben am Samstag beim Stadtfest einen kleinen Talk gehabt, Schwarz-Gelb on Tour sozusagen, zusammen mit Heiko Scholz und Robert Koch. Und da haben wir nicht nur über das Pokalspiel gesprochen, sondern natürlich auch über die beiden. Und diesen Talk gibt's in Auszügen jetzt hier bei uns.
Werbung. Mit deiner Outdoor-Leidenschaft etwas Gutes tun? Das geht ganz einfach. Gemeinsam für unsere Heimat. Mit Radio Dresden und Radeberger. Wanderschuhe geschnürt oder Fahrrad rausgeholt und los geht's. Für jeden Kilometer, den du bis Ende September in ganz Sachsen zu Fuß oder im Sattel zurücklegst, spendet Radeberger 50 Cent für die Sanierung der Bergwachtstation in Rathen. Und damit für unsere Heimat, die Sächsische Schweiz. Deine Kilometer zählen. Melde dich kostenlos bei Outdoor Active an und zeichne die Kilometer mit der App auf. Alle Infos und der aktuelle Spendenstand jetzt auf radeberger.de.
Weiter mit der Folge.
Scholle, du kommst frisch vom Abschlusstraining, du bist nicht mal mit der Bahn, so wie wir gekommen. Du bist mit dem Auto gekommen. Ich bin mit der Bahn gekommen. Mit welchem Verkehrsmittel bist du hier angereist?
Mit Motorrad.
Herrlich. Und da kommt man am besten durch, ne?
Ja, wegen Parkplätzen, genau.
Sehr schön, sehr schön. Abschlusstraining heute Vormittag absolviert. Sind alle fit für morgen? Alles bereit? Oder gibt es noch Verletzungssorgen?
Nee, alles gut verlaufen heute. Alle fit. Trainer muss noch aussuchen oder ist Trainer gespannt, wer morgen noch mit dem Kader kommt. Das werden wir morgen früh. Wir haben morgen früh noch eine lockere Einheit. Morgen früh entscheiden und alle sind heiß auf das Spiel morgen Abend. Und ja, wir freuen uns alle drauf.
Gestern Pokal so ein bisschen verfolgt. Ich habe so den Eindruck gehabt, Favoriten haben sich vielleicht ein bisschen schwer getan, mussten bis auf Ausnahme der Bayern alle in die Verlängerung. Die Bayern haben es ganz souverän gemacht mit 4-0. Aber am Ende haben sie sich dann durchgesetzt.
Ja, das hat man gestern gesehen. Die Saison vom vorigen Jahr, das wollen sie nie wiederholen. Und ich habe mich gefreut, dass ja die Underdogs alle so ein bisschen in Führung gegangen sind. Aber trotzdem waren keine großen Überraschungen gestern drin. Und das ist immer gut. Vielleicht hemmen sie alle für morgen noch auf, dass vielleicht morgen die große Überraschung kommt.
Ja, das wäre noch nicht ganz schlecht. Cory, wie siehst du denn die Chance, dass das morgen was wird mit der Pokalüberraschung?
Ja, vor ausverkauften Haus, denke ich, die Chance ist immer da. Mit der Atmosphäre und den Fans im Rücken sollte da was möglich sein. Super Saisonstart gehabt, Dynamo mit 2 Siegen. Von daher, eine Chance ist da und die sollte man dann beim Schopf packen.
Wir schwitzen ja heute alle so ein bisschen bei knapp 30 Grad. Viel trinken ist wichtig. Morgen soll es ein bisschen anders werden. Also gestern hieß es total regnerisch, jetzt Schauer. Wir wissen es noch nicht so richtig. Es wird ein bisschen kühler werden. Hast du gerne bei Regen gespielt, wenn so ein bisschen mal ein Schauer drunter kommt?
Ach, das war mir eigentlich egal, muss ich ehrlich sagen. Also, ob es geregnet hat oder Sonnenschein, ich habe eigentlich versucht, immer Vollgas zu geben.
Gut. Scholle, die Mannschaft ist bereit, hat auch die richtigen Stollen dann eingepackt, wenn es ein bisschen regnen sollte, hat der Trainer gestern ja schon gesagt.
Auf jeden Fall, wir sind alle vorbereitet.
Was braucht es denn morgen? Der Düsseldorfer Mannschaft, die vielleicht nicht ganz die Topform hat und euch auf Maximalleistung, damit es was wird mit dem großen Ding?
Ja, ich glaube, der Cory hat schon gesagt, wir zu Hause, ich glaube, dass Düsseldorf nicht den Respekt hierher kommt. Vielleicht auch ein bisschen Angst, das wäre eine gute Chance für uns. Wenn die sind mit 4 Punkten in die Saison gestartet, voriges Jahr wären sie fast aufgestiegen. Also das wird ein ganz schweres Spiel für uns, ein sehr guter Gegner. Aber wie schon gesagt, im Pokal ist alles möglich und mit unseren Fans im Rücken, ausverkauftes Haus, da ist glaube ich alles möglich.
Blöd, dass die Düsseldorfer, du hast es jetzt gerade schon gesagt, genauso wie ihr schon 2 Spiele absolviert haben und im Saft stehen. Früher war das ja mal anders, gerade bei den Bundesligisten ist es auch anders. Die wissen noch nicht so wirklich, wo sie stehen. Das ist bei den Zweitligisten, die sind natürlich mitten im Saft.
Ja, das stimmt. Der Erstligist ist vielleicht jetzt besser, weil die nur Vorbereitungsspiele haben. Die zweite Liga hat auch schon 2 Pflichtspiele. Also wissen sie dann auch schon irgendwo, wo sie stehen. Aber nochmal, das ist Pokal, gibt einen Sieger am Ende und das wollen wir sein.
Habt ihr Elfmeterschießen jetzt nochmal geübt heute? Also war das heute nochmal auf dem Trainingsplan oder sagst du, kann man schlecht simulieren?
Das kann man schlecht trainieren, aber das verrate ich auch nie.
Und du hast ja als Co. damals von Markus Kauzinski Daniel Thun schon mal rausgehauen, als der damals Trainer beim HSV war, ne?
HSV, ja.
Also vielleicht erinnert der sich gar nicht so gerne an Dresden, ja, Daniel Thun.
Das kann sein. Ich kenne den auch schon jahrelang. Und ja, ich sage ja schon, also ich glaube, dass die mit sehr viel Respekt hier anreisen werden.
Ja, gute Mannschaft, du hast es gesagt. Lassen wir uns überraschen. Cory, lass uns mal ein bisschen zurückgucken. Also wenn ich an Pokal denke, denke ich natürlich an dich. Und du weißt, ich glaube, darauf wirst du inflationär oft angesprochen. Ich glaube, das Spiel nach Osnabrück, worauf du am meisten angesprochen wirst, oder? Leverkusen damals.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja.
So, das ist das Spiel schlechthin im Pokal für dich gewesen?
Na, so viel waren es ja dann insgesamt nicht.
Ja, das eine oder andere hast du dann doch. Also.
Ja, aber natürlich mit diesem Ausgang und dieser Wendung, dieses Wunder dann geschafft zu haben, das ist natürlich einmalig, begleitet ja auch insgesamt die DFB-Pokalgeschichte. Ja, und von daher ist man auch stolz, dabei gewesen zu sein.
Und die wussten damals eben noch nicht, wo sie stehen, wobei man ja sagen muss, die sind richtig geil ins Spiel gekommen. Also die führten nach 50 Minuten, als Schürrle, glaube ich, 3-0 machte und alle haben sich angeguckt und haben gesagt, okay, wir können eigentlich nach Hause gehen. Gibt heute frühzeitig Abendbrot und hier passiert eh nichts mehr.
Ja, genau so war es. Also in der ersten Halbzeit, ich glaube, einen Schuss mal gehabt von mir, aber ansonsten Spiel auf ein Tor. Wir haben uns in der Halbzeitpause nochmal zusammengerauft, haben gesagt, komm, wir versuchen jetzt nochmal alles und du kommst raus und es macht kurz Klingeling und dann stand es 3-0. Ja, und dann hat...
Dann kann man ja auch überlegen, okay, man bringt das jetzt, spielt das jetzt hier runter, lässt sich nicht irgendwie abschlachten.
Genau, das war ja so kurz so ein bisschen die Idee auch zu sagen, okay, dann lass uns trotzdem ein bisschen tiefer wieder stehen, aber ja, das 3-1 kam so ein bisschen aus nichts und dann hat ja meiner Meinung nach ganz einfach nur der Kopf dann entschieden.
Sind also, die dann ins Grübeln gekommen, weil Ballack reinkam? Oder?
Ja, das hat mit Micha hat's nichts zu tun gehabt. Der hat ja trotzdem ein gutes Spiel abgeliefert, aber Psychologie oder Kopf spielt ja beim Fußball eine sehr große Rolle. Und sie hatten in dem Moment dann natürlich viel mehr zu verlieren, als wir zu gewinnen.
Und du machst dann zwei Buden und das Wunder nimmt Form an. Spätestens nach dem 2-3 habt ihr doch schon dran geglaubt, oder?
Ja, genau. Dann kam ja auch die Atmosphäre wieder. Es hatte ja dann auch wirklich angefangen zu regnen in der zweiten Halbzeit. Mit dem 3-2 war dann alles ein bisschen wieder auf Null gestellt. Wir wussten, okay, ein Tor. Wir haben sowieso schon eine Sensation gepackt in dem 3-3. Ob du jetzt noch das vierte kriegst, ist dann auch egal. Und dann ist es, ich glaube, es war Nachspielzeit oder 90. sogar uns gelungen, dort einen Ausgleich noch zu erzielen.
Und was hat der Trainer dann in der Verlängerung gesagt? Versucht euch ins Elfmeterschießen zu retten oder?
Boah. Also das weiß ich nicht mehr. Also ich glaube, die Emotionen waren dann so hoch. Du warst so voll mit Adrenalin. Ja. Ich weiß nicht, ob was Ralf da uns noch gesagt hat. Ich glaube, wir haben uns einfach selber noch gepusht. Und dann war es ja auch ein Spiel auf Augenhöhe, kann man sagen. Wir sind ein bisschen über uns hinausgewachsen bei Leverkusen, haben dann ein bisschen auch die Kräfte nachgelassen. Sicherlich der Kopf spielt dann auch eine Rolle. Und dann ist uns ja mit dieser Kontersituation mit Schnetz dann ja diese eigentliche Sensation dann noch gelungen.
Schnetzler, in Dresden ist er dadurch wirklich berühmt geworden. Das ist sein Tor gewesen. Damit hat er auch den Eintrag irgendwie geschafft ins Dynamo-Geschichtsbuch. Das ist sein Moment gewesen, sein Dynamo-Moment.
Ja, genau. Schnetz hatte ja auch in der Saison, glaube ich, bloß 3 Spiele gemacht. Also der hat in der Liga am letzten Spieltag spielen dürfen und dann gegen Leverkusen eingewechselt und in Dortmund durfte er von Anfang an spielen.
Das war die Belohnung dann für das Tor.
Genau, ja, dort haben wir auch mit Fünferkette gespielt. Da haben wir versucht, alles dicht zu machen. Ja, und deswegen eine lustige Anekdote war ja, dass wir nach dem Spiel diese Szene dann für einen bekannten Fernsehsender mal nachstellen sollten im Training. So aufs leere Tor, beziehungsweise mit unserem Wechseltorwart damals. Und ich glaube, Schnetz ist, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Mal alleine auf dem Torwart gelaufen, hat versucht, den mit links zu chippen, hat es nicht hinbekommen. Also ja, aber im Spiel hat es geklappt und das ist nun mal das, was zählt.
Du, es existiert ja die mehr, du kannst die jetzt widerlegen. Schnetzler war ja damals im Sportstudio, dass die auch dich gefragt hatten und du gesagt hast, nee, ich habe heute noch andere Termine, ich will lieber feiern.
Genau, also ja, war die erste Frage an mich, ob ich ins Sportstudio fliegen wollte abends. Geht ja dann hier mit dem Flieger direkt nach Mainz.
Das wäre aber cool gewesen, oder? Mainz, meinem Sportstudio.
Ja, logisch. Also,
es würden sich deine Kinder jetzt bei YouTube angucken. Mach unser Papa im Sportstudio.
Gibt es ja noch genug andere Videos. Nee, aber das war damals, ich hatte viele Freunde auch zu Besuch in Dresden und wir wollten danach eben noch von Dresden aus kurz was essen gehen und danach noch abends nach Kamenz auf dem Hutberg zu Matthias Reim.
Klar.
Und das wurde dann so ein bisschen öffentlich gemacht. Das ganze Thema, ja, Fußballprofi lässt Sportstudio für Schlagerstar sausen. Ich war damals noch ein bisschen jünger, habe gedacht, vielleicht kriegst du nochmal irgendwann die Chance fürs Sportstudio. Aber ich sag mal so, im Nachhinein betrachtet habe ich ja Matthias Reim dann persönlich kennengelernt. Also wir haben jetzt noch Kontakt miteinander und dass das für mich noch eine größere Geschichte als dann vielleicht wirklich das Sportstudio.
Muss man auch sagen, also ganz kurz zu Matthias Reim, so auch so ein Mann mit Ecken und Kanten, aber der sich auch aus den Tiefen rausgekämpft hat und ja wirklich eine Instanz ist, muss man ja sagen, was den deutschen Schlager betrifft.
Ja, nicht nur Schlager, auch so allgemein. Ich glaube, ist einer der größten Musiker, den wir rausgebracht haben. Hat auch schon viel, darf man Scheiße sagen? Klar, Scheiße am Fuß gehabt, hat sich rausgekämpft und wie gesagt, ja, vor kurzem jetzt bei der Jungen Garde beim Konzert uns mal wieder getroffen nach langer Zeit und von daher bin ich ganz froh, dass wir uns
kennengelernt haben. Da quatscht ihr auch miteinander und er fragt dich, wie so in Grischow läuft und was du so machst, wie es mit Dynamo geht. Verfolgt der Dynamo so ein bisschen? Ein
bisschen Fußball noch, sagt er, hat den Bezug, seitdem ich dann auch aufgehört habe, nicht mehr ganz so, aber will natürlich auch immer wissen, was ich jetzt mache und ja.
Welcher Verein ist er zugeneigt?
Das darf ich hier nie sagen. Also Aue ist es nicht, sagen wir es mal so.
Scholle, Trainer hat es ja gestern schon gesagt, als er gefragt wurde, ein Mensch mit Dave Yedell, der damals beim Leverkusen-Spiel, beim Pokalspiel im Tor stand, wie oft der aufgezogen wurde. Und Thomas Stamm, naja klar, der hat gesagt, ich habe mir die Videos angeguckt und dann habe ich wirklich mal nachgefragt bei David Yedell und gefragt, Mensch, du standst doch dort damals im Tor. Ich glaube, allzu oft spricht er ihn nicht darauf an, oder? Also ist der Einzige bei Dynamo, der darüber nicht so lachen kann.
Ja, ich glaube, dann wird schon mal ganz übel, wenn die Pokalspiele kommen. Weil immer wieder, und der hängt ja auch bei uns im Stadion um, im Leverkusen-Trikot. Und ja, der ist ja ein Fundskerl, ein super Trainer. Und ja, also der hat es schon mal schwer, wenn Pokalspiele kommen. Da geht er schon ein bisschen gebückt durch die Kabinen.
Das kann ich mir vorstellen, aber er ist wirklich ein Fundskerl, das kann man wirklich sagen. Du hast 16 Pokalspiele als Spieler bestritten. Was war das Schönste? Das Endspiel? oder sagst du nee?
Ja, ich habe vorhin schon mal da am Rande gesagt, Pokalsieger wirst du meistens, wenn du die ersten 3-4 Runden irgendwie durchgurkst und dann auf einmal stehst du im Finale. Ich habe in der DDR das Finale gewonnen gegen Hansa Rostock mit Lok.
Ja.
Und ich habe mit Leverkusen, das war damals jetzt nie so ein schönes Spiel, weil das die Hertha 2 war, da hatten wir nur was zu verlieren. 80.000 oder 70.000 damals reingepasst im Berliner Olympiastadion. Und ja, das waren die zwei Pokalsiege und da bin ich ganz stolz drauf, dass ich das als Spieler geschafft habe.
Wie war denn das Doppelerlebnis? Du hast gerade schon gesagt, auch in der DDR mitgemacht, im Stadion der Weltjugend. Wie war dieses Doppelerlebnis in Berlin? Das ist dann schon was Besonderes, oder? Da merkt man Pokal, wenn es dann aufs Finale hinausläuft.
Ja, damals bei uns in der DDR war es jetzt nie so, dass so ein ganzes Event da draus gemacht wurde, 87. Da sind ein paar Fans von Hansa, ein paar Fans, na, das waren auch knapp 40.000.
Jo.
Aber jetzt ist ja ein Event, es geht 2 Tage mit Fanlagern und das war, ja, als Spieler kriegst du es ja nie so mit, aber wenn du die fragst, die dann so mit 10.000, 15.000 da rumrennen in Berlin, ist das schon eine Hausnummer. Das ist ja jetzt auch schon 30 Jahre her, also jetzt ist es ja dann noch mehr Event als wie früher.
Ja, und damals muss man ja sagen, so viele bis zu dieser Saison, Titel gab es ja für Bayer Leverkusen nicht, also das war dann schon auch was Besonderes, dieser Pokaltriumph in Berlin.
Ja, da war schon was Besonderes, weil wir im Halbfinale Eintracht Frankfurt in Frankfurt rausgehauen haben. Das war eigentlich schon das Endspiel. Das Endspiel war dann, ja, war jetzt nie so gut, aber war trotzdem Verdienst, 1-0 gewonnen und Ulf Kirsten machte das Kopfballtor. Und das war der zweite Titel für Leverkusen, über 35 Jahre, glaube ich jetzt.
Ja.
Und jetzt sind sie Meister und Pokalsieger geworden.
Genau. Konntest gar nicht dabei sein jetzt beim Pokalfinale im Sommer, ne?
Nee, leider nicht. Ich war eingeladen, auch zum Europapokal. Endspiel war ich eingeladen, aber...
Warst du gerade Cheftrainer?
Ging nicht. Dynamo vor. Mhm. Ja, bloß gut.
Aber ihr habt ja auch den Tag dann erfolgreich bestritten.
Sachsen-Pokalfinale. Auch Pokalsieger geworden.
Ja. Oder? Ja. Na, um ein Haar hätte das den Weg in den Pokal geebnet. Also ihr seid dann die Woche zuvor Vierter geworden, aber das hat dann... War trotzdem gut, war so ein versöhnliches Ende. Und ich habe gelesen und nochmal recherchiert, als Spieler zweimal gegen FC Bayern und dann nochmal als Trainer mit Germania Windeck. Ne? Also die Bayern und du im Pokal auch immer so eine besondere Geschichte gewesen.
Ja, ich bin 3-mal Pokalsieger geworden mit meinen Truppen. Da haben wir auch gegen Hoffenheim einmal gespielt, einmal gegen Bayern München als Oberligist. 4-0 verloren bloß. Ja,
das war okay, ne?
Super Leistung. Vor 50.000 in Köln. Also, ja, Pokal ist es was Herrliches. Schönste Nebensache der Welt.
Sehr schön. Corri, apropos Pokal. Du hast gestern auch Pokal gespielt, ne?
Genau, meine Premiere im Brandenburg-Pokal gestern gehabt als Trainer.
Wo warst du genau?
Wir waren neben Königs Wusterhausen, haben bei Franconia Wernsdorf gespielt.
Okay, Franconia Wernsdorf, okay. Bei Königs Wusterhausen, also auch nicht weit weg von Berlin?
Genau, also es war trotzdem noch 1:20 nördlich von Krischow. 3 Stunden von zu Hause sozusagen. Deswegen war ich nachts erst wieder heim, aber ja, alles
gut. Sieht aber fit aus. Also
danke, danke.
Und das war erfolgreich, ne? Also war ein Schützenfest, solide gelöst.
Ja, alles gut. Also die ersten Minuten ein bisschen verpennt. Wir gehen noch nach einem kleinen Torwartpatzer, liegen wir nach 5 Minuten 1-0 hinten. Aber dann ganz normal, solide runtergespielt und 8-1 gewonnen, ja.
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist seit dieser Saison Cheftrainer vom VfB Krischow. Für die, die jetzt geografisch nicht ganz so bewandert sind, kannst du uns ganz kurz nochmal erklären, wo Krischow liegt?
Krischow liegt, ich sag mal, 15 Minuten westlich von Cottbus. Mhm. Direkt an der A15 müsste es sein, ja genau, von Breslau nach
Fettschau. Fettschau. Die bekannte Autobahn, Fettschau, Breslau. Sehenswürdigkeiten, Dorfkirche und es gibt sogar ein Schloss, ne? In Krischow. Warst du schon mal drin?
Ja, da jogge ich meistens vorbei, ja. Also meine Laufrunde, weil ich schlafe einmal die Woche ja in Krischow.
Okay.
Und dann mache ich morgens meinen Lauf und da geht es durch den Park am Schloss vorbei.
Sehr
genau.
Schön.
Kriegerdenkmal und Schule und Hort.
Wie viel joggst du? Wie viele Kilometer da?
Keine Ahnung, ich bin immer 3/4 Stunde unterwegs. Also ich schätze mal so 15 Kilometer in einer 3/4 Stunde.
15 Kilometer in der 3/4 Stunde?
Natürlich nicht.
Nee, natürlich. Flunkern kannst du auch noch ganz schön gut. Sag mal, jetzt warst du 3 Jahre Co-Trainer in Bischofswerda. Kann man sagen, es ist jetzt, wie man immer so schön sagt, der nächste Schritt?
Genau, also ist für mich der nächste Schritt, war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nochmal eine andere Geschichte. Vor allen Dingen das erste Heimspiel, was wir da auch hatten. Es ist eine kleine Euphorie entstanden da im Verein und drumherum. Wir hatten zum ersten Spiel knapp 400 Zuschauer. Ja, und da ist man schon auch ein bisschen aufgeregt. Vor allen Dingen das Gefühl, so in der Halbzeitpause, wir haben 2-0 geführt, es war eigentlich alles klar. Und dann kam wieder dieses Thema Kopf, ne? Was kannst du jetzt verlieren, wenn du jetzt Mist baust? Das war nochmal was anderes als Cheftrainer, weil du da dann komplett die Verantwortung hast. Aber wir haben das solide gelöst und bin einfach froh, dass es jetzt allgemein geklappt hat.
Was ist denn, das könnt ihr ja beide erzählen, dort dann wirklich der markanteste, der wichtigste Unterschied zwischen Co-Trainer und Cheftrainer? Auch für dich jetzt, du warst ja noch im Frühjahr in der Rückrunde Co-Trainer, jetzt Cheftrainer. Was ist das, was sich am entscheidendsten da geändert hat?
Na, grundsätzlich ist es erstmal das Ganze drumherum ist viel mehr. Ne, es geht jetzt nicht nur um die Geschichte, was passiert auf dem Platz. Du hast auch viel koordinative Sachen, die du halt zu erledigen hast. Du hast dort mal mit einem Sponsor zu sprechen. Du musst mit den Spielern Gespräche führen. Jetzt bei uns ist auch das Thema, welcher Platz und alles, was so in kleineren Vereinen nach drumherum so passiert, dass alles bestmöglich klappt, das bleibt dann irgendwo beim Trainer hängen. Deswegen ist auch viel Zeit oder geht viel Zeit verloren oder was heißt verloren oder man hat einen großen zeitlichen Aufwand in dem ganzen drumherum. Und ich glaube dann einfach, Hauptthema ist dann ja die Spielphilosophie, die du dir ja als Trainer hast, die jeder sich irgendwo aneignet, das durchzudrücken mit ja, Trainingsspielchen, Spielformen, wie du das der Mannschaft versuchst natürlich rüberzubringen. Und da muss man reinwachsen in die ganze Geschichte. Für mich ist das Thema Ansprache nochmal was Neues, wo du ja dann vor der Mannschaft wirklich stehst und dem vor dem Spiel auch nochmal zu verklickerst, was sie zu machen haben. Ja, und das sind so alles Sachen, an die man reinwachsen muss und auf die ich mich aber auch gefreut habe und jetzt auch freue, dass es ja relativ gut, glaube ich, schon funktioniert.
Scholle, wie siehst du das? Du hast ja nun beide Facetten miterlebt und kannst auch hautnah berichten. Also warst auch im Frühjahr mal wieder Interims-Cheftrainer, warst lange Zeit Cheftrainer, bist jetzt Co-Trainer. Was ist da das Entscheidende? Loyalität ist, glaube ich, auch ganz wichtig, oder, als Co-Trainer?
Ja, das ist gar nicht mal so einfach, wie man es immer so denkt, ne? Weil jeder Cheftrainer sieht auf den Fußball anders, hat andere Prinzipien, hat eine andere Sprache. Ja, vor 15, 20 Jahren war alles gleich. Da hieß Flanke, Flanke, Torschuss, Torschuss. Jetzt hat jeder Trainer andere Worte zu, weiß ich was, zum Passspiel oder zu irgendwas. Ist gar nicht so einfach, weil man muss sich ja immer wieder auch dran gewöhnen an den neuen Trainer. Man muss ja dann dasselbe coachen wie der Trainer, damit die Spieler auch nie dann irgendwo irritiert sind. Aber ich denke, die Hauptaufgabe oder der einzige Unterschied ist natürlich, als Cheftrainer hast du die ganze Verantwortung. Und als Co-Trainer kannst du zur Rate stehen. Du kannst deine Meinung sagen, ob es der Cheftrainer dann macht, so oder so. Aber mittlerweile im Profifußball hast du 3, 4 Co-Trainer und dann setzt du dich zusammen in der Halbzeit. Was machst du? Machst du Umstellung? Machst du in der 20. Umstellung, wie jetzt gegen Cottbus? Das sind alle solche Sachen. Der Cheftrainer, der hat anderes im Kopf, der kommt dann hinter. Macht euch mal Gedanken, müssen wir umstellen? Hat es was Taktisches zu tun? Videoanalyst soll gucken. Hat es taktisch zu tun oder ist es bloß Pech gewesen, dass man 2-0 hinten liegen, all solche Sachen. Aber als Cheftrainer stehst du vorne und musst entscheiden. Und da hast du dann bloß ein paar Sekunden Zeit, ob es richtig oder falsch ist.
Sehe ich das jetzt gerade richtig, dass er euch dann aktiv mit einbindet, aber am Schluss sagt, ich bin der Chef, ich muss die Entscheidung treffen. Also das ist, finde ich, ja auch wichtig, dass man vielleicht auch in so einer Situation unterschiedliche Meinungen hat und sagt, du, ich sehe es gerade aus meiner Sicht so. Er sagt dann, na, aber ich sehe es so, ich muss aber jetzt die Entscheidung treffen.
Ja, ich denke mal, aber so sollte man ein Trainerteam zusammenstellen. Da einer, zum Beispiel, er hat einen Videoanalysten, Co-Trainer mitgebracht, hat noch einen Co-Trainer mitgebracht, der jahrelang auch schon in- und Ausland super Arbeit geleistet hat. Ich bin, sage ich mal, schon, weiß ich jetzt, 30, 40 Jahre in dem Geschäft und alles zusammen. Wir haben nie immer dieselbe Meinung, aber als Co-Trainer hilft man und manchmal nimmt er den an und manchmal nimmt er vom anderen an und manchmal haben wir die gleiche Sichtweise. Ne? Das ist immer auch unterschiedlich, aber am Ende muss er sich entscheiden, weil er der Chef ist.
Was ich aber da gut finde bei der Dresdner Konstellation, wir haben einen mit dir, der den Blick vom Verein aus hat, der auch den Verein sehr gut kennt, aber du hast eben auch den Blick von außen drauf, dass du mal jemanden hast, der von draußen, der gar nicht so aus dem Verein rauskommt und so, dass ganz unterschiedliche Sichtweiten auch beim Trainerteam da sind.
Genau richtig, deswegen sage ich, sind wir super aufgestellt.
Sehr gut. Lass uns noch mal ganz kurz über Grischow reden. Start in die Oberliga, Sieg, du hast gerade schon gesagt, Heimspiel lief gut, dann Auswärtsspiel nicht ganz so gut. Also ein Sieg, eine Niederlage. Was ist denn die Zielstellung?
Ja, Grischow hat ja jetzt die letzten Jahre schon sehr gute Arbeit geleistet in der Oberliga. Waren immer oben dabei und das ist auch das, wo ich mich dann messen lassen will, dass ich mindestens unter die Top 5 möchte. Und es ist jetzt kein Muss, da aufzusteigen in die Regionalliga. Aber ja, wer mich kennt, weiß, dass ich es hasse zu verlieren. Und ich will das Bestmögliche rausholen für jeden einzelnen Spieler, für das gesamte Team. Und dann müssen wir auch schauen, was am Ende rauskommt. Ja, ich glaube, wir haben dieses Jahr eine sehr ausgeglichene Oberliga. Wir haben für mich keinen klaren Favoriten. Und deswegen ist, ja, wie immer, Tagesform auch ein bisschen abhängig. Und dass du auch in so einen Flow reinkommst, in so eine ähnliche Situation, wie wir mit Bischofswerda letztes Jahr hatten, wo du dann, ich glaube, am Ende waren es 32 oder 33 Spiele, wo du ungeschlagen bist. Und die Jungs einfach dieses Selbstbewusstsein hier von Woche zu Woche neu entwickeln.
Mal sehen, wo die Reise hinführt bei euch. Und ich drücke dir natürlich alle Daumen, dass der erste Posten als Cheftrainer erfolgreich ist. Und wie ist der Blick auf Dynamo, auf deinen schwarz-gelben Herzensverein?
Ja, die Spiele versucht man sich natürlich noch anzuschauen. Aber zurzeit ist es wirklich zeitlich echt schwierig, da auch mal einen Artikel zu lesen oder mal ein Video nebenbei zu schauen. Zusammenfassungen sind da. Wir haben das Cottbus-Spiel, die zweite Halbzeit dann vor Ort in Krischow schauen können. Wir haben vorher trainiert und haben dann auf Leinwand die zweite Halbzeit wenigstens noch geschaut. Dort ist es natürlich so, dass ich, ja, ich glaube, der einzige Dynamo-Fan war. Die sind echt? Ja, das ist ja...
Ja klar, es ist 40 geworden, hast du ja gerade so, gesagt.
Genau, es ist die Grenze. Es gibt paar Dynamo-Verrückte auch dort natürlich. Aber der Großteil ist natürlich dort rot-weiß, Energie.
Okay.
Ja, und wo das 2-0 dann fiel, ich kam vom Training rein, da kannst du dir natürlich erstmal ein paar Sprüche anhören, aber umso breiter ist dann natürlich die Brust nach dem Spiel. Und dann gesagt, ja, das Spiel hat nur mal 90 Minuten.
Sehr schön. Scholle, ist vieles neu im Sommer geworden, neuer Trainer, neuer Sportchef, 10 Neuzugänge, da wird noch vielleicht der ein oder andere kommen, bis zum Ende der Transferphase. Was glaubst du, wie lange wird dieser Prozess dauern? Erfolgserlebnisse helfen natürlich, bis sich das alles so eingegroovt hat, dass alles 100% passt. Alle sagen ja, wir brauchen Geduld, es wird sicherlich auch mal einen Rückschlag geben.
Ja klar, man hat ja immer Geduld, aber wann hast du Geduld? Na, gerade in Dresden... Ja.
Steht Geduld eigentlich auf dem Index?
Ja, ist ja auch normal, weil was willst du unseren Jungs sagen? Das Einzige, was hier statt ist, Weltklasse... Stadion ist Weltklasse, Fans sind Weltklasse, Angel, was fehlt, wir sind in der falschen Liga. Ja, und das müssen wir ändern und da sind wir auch verantwortlich dafür. Und
gibt's einen launigen Applaus hier?
Wie ich schon gesagt habe, wir haben es ja jetzt in den ersten Spielen auch gesehen. Wir haben eine solide Partie, glaube ich, bei Viktoria Köln absolviert. Dann hat man 20 Minuten, wo auf immer.
Was hast denn du? Cottbus. Was hast denn du gedacht nach 20 Minuten?
Ja, da denkst du erstmal nicht viel. Ja, du bist auch in der Schockstarre. Was ich gleich gesagt habe, die Zuschauer, die pfeifen nicht. Und das war irgendwo so ein Gefühl, dass wir das Ding auf jeden Fall biegen. Mhm. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, wir kriegen jetzt das Dritte und wir fallen völlig auseinander. Ich hatte irgendwie so auch die Fans, na, das war eine Lautstärke diesmal und die haben nie gepfiffen und da kam auch keine Unruhe auf, einfach weitermachen. Und so, glaube ich, ist auch von vielen so die Erwartungshaltung dieses Jahr. Also nie zu hoch wie die letzten Jahre, wir müssen aufsteigen, wir sind die Besten und weiß ich nicht alles. Irgendwo so ein bisschen Demut drin, auch bei den Fans. Die haben eine herrliche Stimmung war gegen Cottbus, so laut. Und das natürlich dann ist 2-1, 2-2. Das natürlich auch für einen Fan und auch für uns vom Psychologischen eine bessere Partie kannst du nicht zu Hause drehen. Und alle sind glücklich nach Hause gegangen. Und das Spiel jetzt gegen Düsseldorf schon wieder ausverkauft. Das habe ich gehört, gegen Stuttgart schon wieder fast ausverkauft. Das ist einfach Wahnsinn, was die Fans hier auf die Beine stellen.
Und Scholle, du bist ja auch einer, der immer so ein bisschen auch mit dem Nachwuchsbereich verzahnt ist und kennst die Jungen natürlich. Toni Menzel dann den Ausgleich schießt, freut uns das alle. Aber auch Paul Lehmann oder Ömichen, die machen doch alle auch richtig Spaß, kommen zum Zuge. Und ja, Menzel ist natürlich gerade überragend. Also Vorlage in Köln und dann abgezockt, macht er da den Ausgleich letzte Woche. Schön.
Ja, dann freut man sich ja. Ne? Ich glaube, die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre wurde ja der Nachwuchs sukzessive aufgebaut. Die spielen jetzt alle in der Bundesliga. Ne? Und das ist das Schöne, wenn dann welche aus dem Stall hochkommen, wie Lemi, wie Ömi, Toni Menzel. Da freut man sich auch. Und man hat es gesehen, dass man eben auch den Jungs auch mal Vertrauen geben kann und muss, dass die es auch sehr gut machen. Ich möchte jetzt noch nie, dass kleine Toni Menzel sonst was für ein Spieler ist, na, weil das geht immer schnell hoch, geht auch wieder schnell runter. Aber der ist sowas von bodenständig. Ja. Und
also, wohnt ja noch zu Hause irgendwie, ne?
Ja, das weiß ich jetzt nie, bei wem er wohnt, aber der ist so ganz, ja, ein ganz einfacher Junge, der dreht nie ab, der ist demütig, der will einfach ein großer Fußballer werden und ich glaube, das wird er schaffen.
Weil du den Systemwechsel letzten Freitag gerade erwähnt hast, nochmal während des Spiels, über den ja auch im Nachgang dann viel geredet wurde, sowas klappt dann einfach problemlos im Spiel? Sind das Mechanismen, die man im Training dann auch übt, eingeübt hat, dass das wirklich schnurstracks läuft, dass man von einem System aufs andere umstellt?
Ja, ich meine, jeder Trainer hat ja seine eigenen Systeme und es gibt immer einen Plan A und einen Plan B. Aber Corey wird selber wissen, manchmal machst du draußen einen Plan und der funktioniert ja immer und du weißt trotzdem nie, wie es geklappt hat. Das ist manchmal, Fußball ist manchmal ein bisschen komisch. Und ja, diesmal hat es sehr gut funktioniert, was der Trainer umgestellt hat. Ja, und beim nächsten Mal, vielleicht klappt es nie, das ist im Fußball so. Mhm. Also es ist alles planbar, aber ja, es ist manchmal Fußball ist ein bisschen anders.
Du hast aber schon gesagt, die Emotionalität dieses ersten Heimspiels war schon besonders. Wenn du da reinkommst ins Stadion, diese Choreo, wenn die da erstmal 4-5 Minuten unter dieser Plane hüpfen und singen, also atemberaubend. Wir gucken oben vom schönsten Balkon Dresdens drunter und wollen eigentlich nur zugucken. Wir müssen ja dann noch ein bisschen reden, aber es ist großartig, muss man wirklich so sagen, was die sich da einfallen lassen haben.
Man liest ja mal manchmal so mal ein bisschen so schwierige Zeilen von Dynamo-Fans, aber wenn zum Beispiel unsere Fans Kinder einladen, ja, 600 irgendwo ins Rundkino und machen was oder zum Schulanfang werden Tüten verteilt, das kommt mir immer dann ein bisschen zu wenig rüber. Weil wenn immer irgendwo was passiert, dann sind sie mal dann immer gleich die Bösen. Und ich denke mal, das haben die nie verdient. Und was die für Herzblut reinstecken und die Choreo, das ist ja bei jedem Spiel oder bei jedem zweiten Spiel. Das ist Wahnsinn, was da für Zeit, für Gelder auch durch die Esse gehen. Das ist einfach Wahnsinn und deswegen macht das so viel Spaß.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, nächstes Heimspiel in der Liga gegen Stuttgart 2. Zwischendrin auch noch das Derby im Schacht. Also ein Highlight jagt das nächste.
Ja, ich sage, die dritte Liga, das ist auch Wahnsinn. Auch jetzt, was Vereine da jetzt drin spielen. Ja. Und das kannst du gar nicht wie vor 5-6 Jahren, kann man das auch gar nicht vergleichen, weil das ist auch Top-Niveau und deswegen sieht man, dass auch jeder Drittligist einen Ersten oder einen Zweitligist schlagen kann.
Weil er es gerade gesagt hat, hast du Aufstiegsfavoriten in der dritten Liga? Wer ist für dich da die Mannschaft oder die Mannschaften, die da oben mitspielen müssen, sollten?
Müssen, sollten, schwierig. Auch meine Gedanken gemacht, aber so richtig klaren Favoriten habe ich auch nicht. Es gibt viele Mannschaften, die oben mitspielen können.
Schön, dass du dich jetzt so knallhart festlegst.
Naja, ist nun mal so. Ich habe vorgestern erst mit Morris telefoniert, der in München ja noch spielt. Da haben wir auch ein bisschen darüber philosophiert. Der sagt, oh, na, es ist schwierig, hast viele Mannschaften, weil wir auch über das Thema Dynamo gesprochen haben und sagt, der Kader hat schon noch eine gute Qualität.
Ja.
Zwar ein bisschen alles neu und umstrukturiert, deswegen muss man gucken. Bis jetzt sieht es natürlich sehr gut aus, aber festlegen, also das, ja, Bielefeld, Saarbrücken, auch 60 sehe ich, trotz des Fehlstartes noch mit oben dabei, Ingolstadt, wie sie alle heißen. Sicherlich wird es auch wieder irgendeinen geben, von dem man nicht auf der Zettel hat. Das war jetzt die letzten Jahre immer so. Ne? Also von daher, wir dürfen mal gespannt sein und ich denke, man kann dann vielleicht im Oktober, November vielleicht mal dann noch ein bisschen was.
Ersten Spieltage abwarten. Mal schauen, was auch mit den Absteigern wird aus der zweiten Liga. Also Wien, Wiesbaden, Osnabrück, Rostock ist ja auch dann immer ein Wandel, der dann vor sich geht. Viele Spieler verlassen den Verein, gibt es neuen Trainer meistens. Muss man gucken, haben wir ja hier auch erlebt. Weil wir Derby gerade erwähnt haben, im Schacht. Ich glaube, du hast nur einmal dort im Erzgebirge gewonnen, allerdings nicht als Spieler von Dynamo Dresden, sondern damals warst du ja mal eine Zeit lang beim Club. Aber die Empfänge, wenn man als Spieler von Dynamo ins Erzgebirge reist, gerade mit dem Bus dann vorm Stadion, sind schon speziell. Da hört man auch Worte, die man sonst eher seltener hört, oder?
Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist,
dass du
direkt dort aussteigst und dahinter mit so einem Maschendrahtzaun stehen die Fans und bespucken dich. Also das war zu der Zeit als Spieler schon extrem. Wirklich extrem. Ich bin auch einem Spiel mal, durfte ich nach dem Spiel zu meiner Frau, die dort geparkt hatte. Und ja, zufällig hat man natürlich auch Dynamo-Klamotten an. Es war trotzdem ein bisschen außerhalb, aber was auch dort für ein Hass auf eng gestoßen ist. Und ja, meine Frau Doreen war ja mit dabei. Die hat gesagt, Wahnsinn, was hier los ist. Das war natürlich nicht schön. Und ja, aber es ist halt ein Derby. Es soll so sein. Die Rivalitäten sollen da sein. Und das macht ja den Charme aus.
Mhm. Derby, anderer Auftritt als Frühjahr, oder Scholle?
Da redet man immer drüber,
gut. Das ist schon lange her. Aber ich, ja, wie lange hat es denn gedauert, die Rückrunde aus dem Kopf zu bekommen? Im Urlaub hast du dann irgendwann gesagt, Cut, wir hatten noch ein versöhnliches Ende mit dem von dir gerade schon erwähnten Sachsen-Pokalsieg. Ja, Ende, das, Neuanfang.
Die ganze Rückrunde war irgendwo alles sehr komisch. Ja, mit dem Sportdirektor Becker weg und die Punkte liegen lassen, wo wir noch gut gespielt haben, wo wir riesen Chancen gehabt hatten, die Spiele dann 1-0 verloren haben. Ja, es kam eins ins andere und ja, am Ende konnte man wirklich noch dann froh sein, dass man noch zumindest den Pokalsieg zu Hause, auch wieder vor vollen Hause gegen Aue gewonnen haben. Und ja, da kaut man dran. Also ich hatte keinen schönen Urlaub.
Ja, aber irgendwann hast du dann hoffentlich auch mal gesagt, okay, Sonnencreme, Buch und jetzt ist Urlaub. Also irgendwann muss man es ja hinter sich lassen.
Ja, aber sowas, so eine Chance und wie die Voraussetzungen waren und dass das so läuft, das habe ich mein ganzes Leben noch als Spieler und als Trainer nie gehabt.
Aber wir alle, Scholle, du steckst ja noch mittendrin, aber wir alle wie draußen rum, wir diskutieren, haben wir irgendwas falsch gemacht? Haben wir zu viel, zu positiv gedacht? Jeder hinterfragt sich wirklich, weil, wie du gerade gesagt hast, 9 Punkte Vorsprung. Also das ist ja wirklich ein Elfmeter. Ein Elfmeter, den der aber wirklich in die Wolken geschossen hat. Wie Hoeneß 76 in Belgrad, so in den Himmel. So.
Richtig.
Verrat uns mal, du hast ja schon jetzt in deiner Dresdner Zeit einige Cheftrainer erlebt. Kauzinski, Schmidt, Capretti, Anfang, jetzt Thomas Stamm, also 5. Cheftrainer, den du hier in Dresden erlebst. Wie läuft die Zusammenarbeit mit Thomas Stamm, der aus Freiburg hier zur SGD gekommen ist?
Ja, ich muss erstmal sagen, dass das ein super Mensch ist, Schweizer. Und ja, wenn der richtig Schweizerisch spricht, verstehe ich nicht.
Da kannst du aber dagegen halten, genau, da kannst du Sächsisch dagegen.
Genau, dann versteht er mich auch nicht. Ne? Also, deswegen verstehen wir uns so gut wahrscheinlich. Nee, ich muss sagen, das ist ein guter Mensch. Hat bewiesen in Freiburg, dass er auch gerade mit sehr jungen Leuten gut zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Augenmerk von Dynamo Dresden, dass man da jetzt einen Trainer holt für die Zukunft, der mit jungen Leuten arbeitet, dass man das, was wir vorhin gerade so ein bisschen gesprochen haben, die A-Jugendlichen, die gut sind, dann oben einbaut, das muss unser Ding wieder werden, so wie sie ihn verkauft haben oder andere verkauft haben, dass man da auch wieder Geld regeneriert und das muss der Weg sein und da hoffe ich, dass das gut laufen wird mit uns allen.
Spielst du für die auch, naja, auf der einen Seite vielleicht auch ein bisschen Fremdenführer, dass du sagen kannst, fahrt mal dorthin, das lohnt sich, macht mal das, aber auch was Werte des Vereins betrifft, weil jeder Verein ist ja anders. Bei jedem Verein gibt es so ein paar Sachen, wo man vielleicht auch aufpassen muss, dass man sagt, okay, pass mal da auf und so funktioniert das hier.
Ja, aber ich denke, da haben wir genug Leute im Verein rumrum, die das einschätzen.
Aber du kennst den Verein ja nur noch perfekt. Du hast hier gespielt, du bist Co-Trainer jetzt schon lange Zeit. Wie gesagt, fast Instanz.
Ja, klar kann ich Hilfen geben, aber ich habe zu manchen auch andere Meinungen, die auch keiner hören will. Das ist was ganz Normales. Man muss Dresden wissen, wie Dynamo lebt. Also das ist nicht bloß ein Job. Und das ist immer auch für mich wichtig, dass ein Trainer kommt und sich eine Wohnung sucht und sich da total identifiziert mit der Stadt, mit den Leuten. Das ist für mich wichtig, als wenn du im Hotel wohnst, da weißt du ganz genau, das ist ein Job.
Das finde ich aber wirklich top bei Thomas Stamm, der jetzt hier im September sagt, okay, Wohnung bezogen, mein Rad kommt, alles gut und ich will hier ankommen. Also
und ich glaube auch, dass der Thomas das auch als Riesenchance sieht, weil das ist auch dein erster großer Verein. Ja, da war im Freiburg immer im Nachwuchs tätig und das ist seine Chance und ich glaube, die will er mit Herz und Blut annehmen, weil Dynamo Dresden ist natürlich auch ein Name in Deutschland.
Auf jeden Fall.
Und europaweit.
Und auch auf europaweit. 98 Europacup-Spieler. Und deine Werte sind so, ich glaube, loyal, treu, pflichtbewusst, oder? Loyalität ist dir, glaube ich, schon wichtig.
Ja, für mich ist wichtig, dass ich alles, was ich mache, mache ich richtig. Und ich muss aber Spaß haben. Ich bin ein Mensch, der ganz viel lacht und immer Spaß am Leben hat. Und das ist für mich wichtig. Und deswegen habe ich auch so lange gewartet mit meinem Vertrag, weil ich gesagt habe, wenn sie mich haben wollen, neue Trainer, dann bleibe ich gerne. Und wenn es nie so gewesen wäre, okay, wäre der Vertrag ausgelaufen, dann wäre die Welt auch nie untergegangen.
Aber ich glaube, für Dynamo war das schon sehr wichtig.
Denke ich auch. Ich habe mich auch sehr gefreut und ja, habe meinen dann Vertrag verlängert.
Was machst du jetzt heute noch? Gehst du noch eine Runde übers Stadtfest oder voller Fokus auf den Pokal, vielleicht auch ein bisschen Selbstpokal jetzt schauen?
Ja, mal eine kleine Runde. Mal
beim Ulf mal vorbeischauen? Beim
Freund Kirsten mal vorbei. Ohne, dass ich den Gin koste.
Ist nicht so dein Getränke?
Nee, heute nie. Ich habe morgen ein Spiel.
Das wollte ich noch fragen. Wie ist der Countdown bei euch? Ihr trefft euch dann morgen Vormittag, anschwitzen. Was gibt's zum Essen?
Ja, wird noch ein bisschen gebrannt, glaube ich. Und glaube 15 Uhr, 3 Stunden vom Spiel, gibt es das Spieltagsessen, wo sie nochmal Kohlenhydrate zu sich nehmen. Und dann kommt der ganz normale Ablauf. Ja, wird schön morgen.
Gut, hoff drauf. Cory, du heute nochmal fußballerisch aktiv, ne? Also deshalb müssen wir jetzt auch gleich so langsam zum Ende kommen. Erzähl mal, wo kickst du heute noch?
Wir spielen heute mit der Dynamo Dresden Traditionsmannschaft noch in Großschweidnitz bei Löbau. Dort ist ein Stadion.
Fast die Heimat, oder? Also
ja, genau, Viertelstunde von zu Hause.
Oh.
Stadioneröffnung und deswegen wird da ein schönes Event heute nochmal.
Und dort auch gegen eine Traditionself?
Das weiß ich noch nicht so genau, weil ich steckte in der Planung diesmal nicht ganz so drin. Im Radio kam, weiß nicht, wie er heißt, Umbreit oder so, keine Ahnung, hat er erzählt, dass wir gegen die erste Männermannschaft spielen. Aha. Die spielen Kreis Oberliga. Wir haben eine gute Truppe heute beisammen. Aber den Ehrgeiz, gewinnen zu haben, mal schauen. Jetzt werden wir ein paar Trinkpausen mehr einhalten und vielleicht den Schiri nochmal auf 12x35 drücken. Mal
wird gucken. Danach noch gegrillt oder ist da noch gemütliches Beisammensein? Gibt es natürlich auch noch ein schönes Mineralwasser, oder?
Genau, genau. Sprudelwasser nach dem Spiel. Das ist auch ganz wichtig, das wieder den Haushalt aufzufüllen, gerade bei den Temperaturen.
Richtig.
Aber es sind auch ein paar Jungs schon ein bisschen eher jetzt vor Ort. Die bekommen dort noch ein Denkmal und sowas gezeigt oder ein Mahnmal, was ist.
Okay. Ich dachte, die bauen ein Denkmal dort, weil sie heute da sind. Okay.
Nee, noch nie.
Position die gleiche wie früher oder hat sich das geändert?
Harti Schade hat mir gestern die Aufstellung geschickt und ich durfte sogar heute im Sturm spielen. Ja.
Richtig vorne?
Ganz vorne mit Neuwi zusammen.
Wow.
Ja, das zentrale Mittelfeld ist besetzt mit Marco Hartmann und Lars Jungnickel. Und ich glaube, auf der Bahn ist Ziebig und rechte Seite muss auch noch ein Flügelflitzer sein, der mich füttern muss. Mal schauen. Hey, der Jungnickel spielt zentral. Ich weiß nicht. Könnt ihr mal gucken.
Komm, das kriegen wir, jetzt kriegen wir die Aufstellung. Also ja, was da heute Hartmut in Großschwalde
macht ja so ein bisschen Trainer, also ist ja Trainer bei uns, ja, der hat wirklich eine richtige Aufstellung. Ah nee, doch, Lars muss rechte Bahn spielen.
Siehst du, der Scholle, wie ist die Aufstellung besser?
Mauksch, Matthias und Harti im Zentrum und Ziebe spielt links hinten, links vorne Marc Hensel.
Okay.
Silvio Schröter, Christoph Klippel, Steffen Donner, Axel Keller am Tor.
Na ja.
Blutjung, Heiko Scholz fehlt.
Heiko Scholz muss sich aufs Pokalspiel morgen für die erste Mannschaft vorbereiten.
Ja, der könnte sich aber auch noch mehr Tipps heute dann bei uns holen. Ne?
Männer, es hat Spaß gemacht. Danke.
So, das ist unser kleiner Talk vom frühen Samstagnachmittag beim Stadtfest. Wie gesagt, wir haben das ganze Samstag vor dem Pokalspiel aufgezeichnet. Zusammen mit Heiko Scholz und Robert Koch. Vielen Dank an euch, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank auch, dass ihr die gesangliche Einlage von Tino Meyer überstanden habt, gleich am Anfang und dran geblieben seid. Weiß gar nicht, was schlimmer ist, ein Gegentor im Schacht oder der Gesang von Tino Meyer. Hatte was von Mini-Playback-Show, oder? Die Älteren unter euch werden sich erinnern, Marijke Amado. Der kleine Tino singt ein schönes Lied. Naja, nächste Woche singt er hoffentlich nicht, sondern ist wieder hier mit dabei. Und nächste Woche voraussichtlich wieder eine Folge mit einem aktuellen Dynamo-Spieler. Lasst euch überraschen. Bis dahin, eine gute Zeit. Und am Freitag natürlich ganz fett die Daumen drücken, dass das was wird. Vielen Dank auch für die Unterstützung an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.